Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Mein heutiger Gast ist, ich glaube, ich muss es nicht großartig im Verborgenen halten, weil so ist ja die Episode jeweils betitelt nach dem jeweiligen Tätowierer. Andreas Oswald Köhn ist mein Gast. Sein vollständiger Name, ne?
Mein vollständiger Name.
Wer hieß Oswald in deiner Familie?
Mein Vater heißt immer noch so.
Ja, okay.
Der Erstgeborene bekommt die Namen von den Großvätern, der Zweitgeborene den vom Vater.
Das heißt, dein Bruder heißt?
Markus Karl Friedrich.
Ah, okay. Ja, ganz geiler Name, merkt man sich. ich habe mir so eine kleine Liste hier zusammen notiert. Und zwar bin ich so ein bisschen unter der schieren Masse deiner Aktivitäten und deiner Tätigkeiten so ein bisschen, da dachte ich so, Alter, wie handle ich das? Du bist ein großartiger Tätowierer. Du hast nicht nur deinen eigenen Tattoo-Shop, sondern du hast eigentlich dein eigenes Tattoo-Haus. Sinner in the Seine in Aachen. Ich glaube, auf 3 Etagen wird tätowiert.
3 Etagen, ja.
Ja. Wie viele Tätowierer? 10?
Ich glaube, wir sind jetzt 10, ja.
Plus Gast-Tätowierer?
Plus Gast-Tätowierer, mal mehr, mal weniger. Also wir haben regelmäßige Gast-Tätowierer, die wirklich, sagen wir mal, einmal in der Woche kommen oder 3 Tage im Monat. Und dann haben wir natürlich auch richtige Gast-Tätowierer, die nur für eine Woche kommen.
Okay. Wenn du abends mal Zeit hast, malst du noch viel?
Ja, das versuche ich zumindest.
Du machst die Kaiserstadt Tattoo Expo, meiner Meinung nach die beste Convention in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Da reden wir später noch drüber. Du kuratierst Ausstellungen, unter anderem jetzt die kommende Kaiserstadt Tattoo Expo Ausstellung Hardy Use 2019. Ja, wir sind im Jahr 2019, vielleicht auch mal so als Orientierung. Du hast einen Buchverlag gegründet. Du arbeitest eng mit einem Tattoo Supplier zusammen, ist das richtig?
Sag mal so, ich habe bei Magic Moon, ich habe halt am Anfang den Jörn, den Chef, halt beratend unterstützt.
Ja.
Aber ich habe keinerlei Verbindung jetzt wirklich zu der Firma.
Ja,
also
okay.
Ich bin jetzt in keiner Form involviert. Ich habe nur sehr viel beratend zur Seite gestanden. Also wenn es um irgendwelche Nadelgruppierungen gab oder ging oder halt um, dass man sagt so, ey, guck dir mal die Maschinen von dem und dem an, nimm die doch ins Programm oder das ist eine gute Farblinie, die kommt demnächst auf den Markt, schau dir das mal an. Sowas habe ich halt immer gemacht und durch meine Kontakte in die USA habe ich natürlich oft auch einen anderen Einblick und kriege halt auch schon mal immer mehr mit und das habe ich dann halt immer so mit reingebracht.
Ich hake die Liste weiter ab. Du bist ein großer Netzwerker, du reist auch viel, so ist das zumindest in meiner Wahrnehmung, in die USA, nach Japan. Worauf ich hinaus will, du machst unglaublich viele Dinge und ich könnte die jetzt natürlich so nacheinander abklappen, ich will dich aber trotzdem was komplett anderes fragen. Und zwar, was war denn so die letzte Tätowierung, an die du dich bewusst erinnerst, wo du gedacht hast so, Alter, das ist es.
Du meinst, die ich gemacht habe?
Eher war es so gemeint, welche du gesehen hast, wo du dachtest so, boah, Alter, ey, genau so muss das sein, so, ich kriege echt eine Gänsehaut, deshalb ist Tätowieren geil für mich.
Puh. Ich sehe tatsächlich eine ganze Menge Tätowierungen, die ich total geil finde. Das Schöne ist ja bei Instagram, dass man ja manchmal Tätowierungen sieht aus New York, die wo die Kunden noch nicht aus dem Laden gegangen sind. Man sieht sie schon im Internet. Ich sehe unglaublich viele Tätowierungen. Boah, das kann ich gar nicht genau sagen.
Mhm. Darf ich da mal kurz reingrätschen? Ist es für dich auch nicht auch, also für mich ist ein riesen Unterschied, ob ich eine Tätowierung auf Instagram sehe. Manchmal scrolle ich da so durch und denke so, ja, nett. Und dann sehe ich 2 Monate später denselben Oberarm in Natura und denke so, boah, Alter. Und dann denke ich so, wie viel geht durch diese kleine Bildoberfläche eigentlich flöten?
Ja, das tut's tatsächlich. Klar, ich bin ein Riesenfreund von Tätowierungen in der freien Natur sehen und besonders natürlich, wenn sie ein paar Jahre alt sind. Das ist auch so eine Sache. Ich versuche auch zum Beispiel immer, wenn Kunden reinkommen, sage ich so, ey, wann habe ich denn das gemacht? Und also so, wenn so Tätowierungen mehr als 10 Jahre alt sind, das finde ich unfassbar spannend zu sehen, wie die aussehen.
Weißt du dann auch noch ganz genau, wenn einer reinkommt und so, den Arm hast du mir vor 11 Jahren gemacht, weißt du noch genau, welche Farben du da zum Beispiel benutzt hast?
Ich benutze seit 20 Jahren dieselben.
Ah, okay.
Ich mische meine Farben selber immer noch.
Okay.
Deshalb weiß ich, dass ich relativ genau, also das hat sich, die Palette hat sich ein bisschen erweitert, aber es ist eigentlich immer noch dieselbe. Aber jetzt nochmal zu dem Thema. Tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, ist so, dass der Juan Taylor, amerikanischer Tätowierer, der bei Bob Roberts im Laden arbeitet, der hat auf der letzten Aachen Convention dem John Henry aus Asheville eine Tätowierung gemacht. Da bin ich vorbeigelaufen, habe es aus dem Augenwinkel gesehen und dachte, geil. Und dann habe ich die 2 Monate später in San Francisco auf der Tattoo Convention abgeheilt gesehen, weil ich den danach gefragt habe. Und das hat mich richtig geflasht.
Was war das für eine Tätowierung?
Das ist ein Schädel und eine Rose links und rechts am Hemdkragen, also nicht auf dem Hals, sondern noch darunter. Und die hat der Single Needle da rein gehaucht.
Komplett schwarz-grau?
Schwarz-grau. Und die war unfassbar geile Tätowierung. Also so, und dann halt das abgeheilt zu sehen und zu sehen, dass es dann halt, weil es gibt da so Tätowierungen, die sehen frisch geil aus und abgeheilt so immer noch cool. Und das war so, du siehst es.
Manche werden noch besser.
Und die war halt, das war halt einfach vollkommen ohne jeglichen Makel. Und das war auch keine einfache Stelle. Und Tattoo-Conventions sind jetzt auch nicht unbedingt immer der geilste Platz zum Tätowieren. Und es war unfassbar. Und das hat mich ziemlich geflasht. Ja.
Kannst du dich an die allererste Tätowierung vielleicht als kleiner Junge erinnern, die du je gesehen hast? War in der Familie bei euch jemand tätowiert oder irgend sowas?
Gar nicht.
Das heißt, du hast das erste Mal Tätowierung wahrgenommen bei?
Auf meinen Punkerkumpel.
Bei Musikern, ja? Oder sowas, oder?
Ja, auch, aber ich glaube fast sogar noch auf meinen Punkerkumpels tatsächlich. Musik auch, natürlich Bands, aber so natürlich, dass ich wirklich einen Bezug dazu bekommen habe, war dann auf meinen Kumpels, diese Punker, die halt so Tattoos hatten.
Da warst du 13, 14, 15?
Ja so war es halt. Ne?
Und
aber in meiner Familie gar nicht. Das ist so, ich bin, glaube ich, ich und mein Bruder sind die einzigen Nicht-Akademiker in unserer Familie, so ungefähr. Ja. Also väterlicherseits.
Das war in Mönchengladbach, richtig?
Ja, Mönchengladbach, Viersen, die Ecke da. Ja. Und deshalb, das war bei uns in der Familie überhaupt nicht gegeben halt. Ich muss auch gar nicht
über welche Zeit sprechen wir jetzt? Ende 80er, oder? Mitte 80er?
Ja, ich bin von 1970.
Ja.
Also das war Mitte der 80er. Mhm. Ja, natürlich dann halt Bands natürlich. Wobei ich echt sagen muss, das glaube ich so richtig mir ins Auge gefallen bei meinen Punkerkumpels. Ich hab da zu der Zeit dann immer mit Älteren rumgehangen. Und dadurch hatten die natürlich auch eine größere Vorbildwirkung mit ihren Tätowierungen. Und ich glaube, dass ich mich auch habe tätowieren lassen, weil ich das bei denen gesehen habe.
Hast du da Gefallen dran gefunden, eher so, weil es was Subkultur war, was Abseitiges? Oder hast du schon die Möglichkeiten der künstlerischen Gestaltung da gesehen?
Ey, das war blanke rough. Message.
Ja,
das war blank.
Genau.
Tätowiert sein war halt anders. Ich habe meine erste Tätowierung an der Wade bekommen. Weil ich gedacht habe, naja, mach das irgendwo hin, wo du es gut verdecken kannst. Ich bin jetzt eh nicht der Freund von kurzen Hosen, nie gewesen. Das heißt, Wade war perfekt. Das war zu der Zeit total komisch. Der Tätowierer hat mich angeguckt als wie ein Idiot, weil ich mich nicht auf dem Arm habe tätowieren lassen.
Oder Schulterblatt oder sowas.
Ja, weil das halt einfach, Bein war komisch. Ne? Ja. Ich glaube, der hatte noch nicht mal eine Liege. Ich musste mich so komisch auf den Stuhl setzen. Aber da habe ich halt, glaube ich, immer noch dieses Gefühl gehabt, so, ja, na gut, vielleicht ist das irgendwann auch vorbei, dieses komische Ding mit der Rebellion und dem Dagegensein. Lustigerweise ist es natürlich immer nur noch schlimmer geworden. Also, dieses, ne, also da habe ich noch gedacht, ja, mach's mal lieber irgendwo hin, wo du es verdecken kannst, und im Endeffekt kurz danach war dann alles vorbei, ne.
Wer hat dich da damals tätowiert?
Das war der Toto.
In Mönchengladbach.
In Mönchengladbach, genau.
Das war im Jahr 7, 8?
Nee. Nee, 1990.
Ach, okay, also 3 Jahre später sowas, ja.
Nee, also ich hab...
Beschreib mal die Stimmung 1990 in einem Tattoo-Laden.
Also ey, du gehst rein, das ist so, also grundsätzlich, ich hab's letztens noch drüber gesprochen, dass Tattoo-Läden, heutzutage jeder Tattoo-Laden anders aussieht. Es gibt richtige Unterteilung. Tattoo-Läden sehen, haben so andere Styles. Früher war ein Tattoo-Laden, da hingen halt überall dieselben Flash an der Wand. Dieselben Production-Sheets von Spalding und Rogers. Da stand ein schwarzes Sofa. Und auf dem Sofa saßen gerne auch irgendwelche Leute, die die Angst gemacht haben. Also die sahen echt, also es waren einfach komische Typen. Und so war das genauso. Ich bin da reingegangen und habe mich halt direkt mal, ich sag mal blöd, unwohl gefühlt. Aber das gehört ja natürlich auch ein bisschen dazu. Ne? Du gehst halt rein, du läufst erstmal dreimal vorbei, dann gehst du rein, dann gucken mich alle doof an. Dann ist auch keiner richtig freundlich. Dann lässt du dir aber trotzdem tätowieren und fühlt sich natürlich geil, weil es eben so ist. Ne? Das ist so. Und dann beim nächsten Mal kommst du rein und die Leute auf dem Sofa, die nicken dir schon zu.
Ah, okay.
Und beim dritten Mal nicken sie dir zu und sagen Hallo. Und wenn sie dann zum Kiosk gehen, fragen sie dich, ob sie dir auch ein Bier mitbringen sollen.
Okay.
Ne? Und dann denkst du, ah, geil. Und
damals hast du auch noch Bier getrunken?
Ich weiß gar nicht, ob ich ein Bier bestellt habe, aber es war auf jeden Fall dieses Gefühl so, ne, so du, also das, ey, das ist halt eine andere Nummer, ne, das ist halt so, du, ne, du warst, hat's, also ich glaube, der Reiz lag ja auch daran, dass du Angst hast und dann irgendwann eben kommt der Punkt, wo, ja, ich will nicht sagen, dass sie dich akzeptieren, aber so, es ist halt anders, es ist so dieses, ne, heutzutage ist das ja eine reine Service-Nummer, das heißt, man ist nett zu seinen Kunden, das ist alles total schön. Und,
ja. Ne?
Und das war halt nicht so. Und ich meine, das war natürlich der Reiz. Ich meine, ich möchte das nicht haben. Also ich möchte so nicht sein heute. Und ich finde es auch gut, dass wir unseren Kunden was anderes bieten, aber
es ist schön, das miterlebt zu haben.
So. Ja, das ist halt, ey, das ist halt, ne, das kriegst du halt nicht wieder, ne?
Was würdest du sagen, was war so die Zeit, wo das, wo so ein Übergang stattgefunden hat zwischen dieser roughen, ich nenne es jetzt einfach mal Bikershop-Atmosphäre und zu dem, was heute so Status quo ist?
Ich sag mal so, ne, es ist tatsächlich wahrscheinlich genau meine Generation an Tätowierern. Ich sag mal, davor gab es halt Leute, die kamen halt aus einem anderen Umfeld, ne, Biker, Skinheads, also harte Typen. Das war
Hools.
Tätowieren. Ja, das war Tätowieren war halt hart.
Ja.
Und dann kam, ich sag mal, meine Generation. Natürlich gerne halt auch so mit ein bisschen anderen Background, oft aus dem Punkrock, Hardcore. Und natürlich halt auch so vom Ganzen her aus einem anderen Background. Ne? Ich meine, ich komme nicht aus einem klassischen Background, wo man Tätowierer wird. Ne? Also, ne? Ich sag ja, ich komme aus einer Akademikerfamilie.
Ja.
Und ich glaube, also gerade dann kam ja diese ganze Sache, dann kamen diese Leute rein, das Tätowieren hat sich verändert, wir hat man rumexperimentiert, diese New School Custom Tätowieren, wir wollten alles anders machen.
Das man war so Mitte 95, 96?
Ja, das war das Mitte so der 90er halt. Ne?
Ja.
So, und dann hat man auch seine Läden anders gemacht und hat versucht, so eine ganz andere Nummer reinzubringen.
Ich kann mich genau daran erinnern, als ich zum ersten Mal beim Ilja, ich glaube 97 war das, in dem ersten, glaube ich, Liebe Hoffnung Laden war in Essen in der Gerlingstraße gegenüber von dieser Polizeiwache. Und das war vorher eine Kunstgalerie. Der Laden war clean, lange Theke, hohe, weiße Decken und ich kannte das so nicht. Ich kannte so Mitte der 90er war ein Tattoo-Shop, so Aquarium, wenn noch Bongs verkauft, Wasserpfeifen und all sowas.
Ganz genau.
Ne? Und ich war da völlig von den Socken. Ich fand das total geil. Ne?
Ja, das ist halt genau das so. Ne? Ich hatte noch nicht mal eine Theke in meinem Laden. Ich hatte so einen Schreibtisch da stehen. Ne? Das sollte alles so dieses Weg von diesem Tattoo-Laden. Lustigerweise habe ich mir natürlich Jahre später dann eine riesige Theke in den Laden bauen lassen, alles voll mit Flash gehängt. Ich hatte so gemalte Bilder an den Wänden, also keine Vorlagen und einen Schreibtisch da stehen. Und dann hat man natürlich auch so dieses Custom-Ding mit den Kunden und so einen anderen Umgang gepflegt. Und ich sag mal so, wir haben das, wahrscheinlich waren wir diejenigen, die es halt vom Prinzip her da verändert haben. Ob das jetzt gut oder nicht ist, ist ja eine Sache. Ne? Lustigerweise haben viele von uns sich dann aus der Generation, ob das jetzt so Leute sind, Ilja oder auch der Hennes und so und Olaf, die ganzen Leute, wir haben ja dann nachher trotzdem totalen Gefallen wiedergefunden an diesem klassischen. Ne? Also ja, mein Tattoo-Laden sieht heute mehr wieder aus wie ein richtiger Tattoo-Laden, während der 1997, als ich den so aufgemacht habe, ausgesehen hat wie eine
Galerie.
Verkackte Galerie.
Ja.
Ne?
Okay.
Und das finde ich manchmal selber lustig, ne? Weil man hat so versucht, alles anders zu machen, um dann später auf den Trichter zu kommen, dass das ja eigentlich alles total geil ist oder war und dann halt sozusagen wieder zurückgegangen ist. Aber das kannst du ja auch sehen in diesem ganzen Entwicklung des New School Tätowierens. Viele von den Leuten, die damals halt diese New School und Hauptsache alles muss anders sein, wie getwistet, viele von denen dann sozusagen die Leute waren, die diesen, die Wiederkehr des Traditional, des amerikanischen Traditional eingeläutet haben.
Ja.
Ne? Also ob das jetzt so Mike Wilson, Scott Silver, diese ganzen Leute, die haben alle alles verchromt, was ging und alles war verdreht und getwistet und überall noch drei Lichtquellen.
Genau.
Und das sind heute die Leute, die ja für amerikanisches Traditional stehen. Mhm. Und das ist ja genau die Zeit. Ne? Man hat versucht, alles anders zu machen, um sich dann eigentlich wieder darauf zu besinnen, was cool war. Ne?
Ich hatte so ein Erweckungs- oder wo mir das so schlagartig einfach so right in my face kam. Ich war vor, das war 7, 8 Jahren oder so, erst mal bei Smith Street in New York, in Brooklyn.
Mhm.
Und die haben ja auch alles voller Flash. Und dann kommst du rein, dann kommen die Kunden und sagen zu Eli Quinters oder zu Steve Balls oder was auch immer, ich will den Pantherkopf da. Und dann dachte ich so, krass. Also vor 20 Jahren alle so, boah, wir machen nur Custom und wir zeichnen individuell. Mhm. Und da ist es genau wie vor.
Ja, nur gut, aber die haben das natürlich auch kultiviert wieder. Ne?
Mhm.
Ne? Also muss man ja auch zu sagen, dass die das natürlich, also die haben ja auch, ich weiß nicht, wie lange die alle tätowieren, aber ich glaube, die tätowieren alle
20 Jahre plus. Lange, ne?
Ja, meinst du?
Ich glaube schon. Also Mitte 40 sind die. Obwohl Steve Balls ist, glaube ich, noch mal älter als Eli.
Steve Balls ist älter, aber Bert Craig und Eli Quinter ist auf jeden Fall jünger. Weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die halt auch einfach alle nicht genau, die sind alle so, glaube ich, also bis auf den Steve Balls, und der ist halt auch, finde ich, von denen eine ganz große Ausnahme, dass die halt alle so ein Ticken danach, also die sind ja sozusagen reingekommen, wo das traditionelle Tätowieren wieder da war. Mhm. Das war eine Zeit lang nicht da.
Mhm.
Leute tun ja immer, ja, das westliche Traditional war immer da, nee, war es nicht. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, ich glaube, wenn du 1985 jemanden versucht hast, einen Sailor Jerry Pin-Up zu machen, dann haben die dich ausgelacht.
Ja.
Ne? Die wollten Single Needle, Fine Line, Biker-Zeugs.
Ja.
Also das ist ja dann erst wiedergekommen und ich glaube, dass dieser, ich weiß nicht, Steve Balls zum Beispiel, der kann ja eine ganze Menge mehr, ne?
Mhm.
Also die Sachen von dem, also die gerade genau die anderen Sachen sind echt krass. Aber nur gut.
Ja.
Aber das ist natürlich, das hat man natürlich auch wiedergebracht, ne? Also ich hätte, als ich meinen Laden auf hatte, so 2000 zum Beispiel, 2001, 2003, hätte ich zum Verrecken keinen in meinem Laden dazu bekommen, sich eine Vorlage zu tätowieren.
Mhm.
Ne? Also ich musste alles zeichnen.
Ja, ja.
Ne? Also da hätte ich denen die schönste Vorlage hinlegen können, nur weil die schon da ist, hätten sie nicht genommen. Heute wiederum wollen sie eigentlich alles wieder haben, wie es irgendwie aus dem Internet ist. Ne?
Ja. Du bist da schon so Mitte der 90er, als du auch deinen ersten Laden dann eröffnet hast, etc. pp. Möchte nochmal zurückgehen. Wann hast du zum ersten Mal mit dem Gedanken gespielt, so ey, ich könnte selber tätowieren? Oder hast du schon immer gezeichnet? Wie war das?
Ich habe immer schon gezeichnet.
Ja.
Ich habe dann irgendwann überlegt, ob ich sowas wie Grafikdesign mache. Dazu muss ich sagen, also ich habe mal ein Praktikum gemacht während der Schule bei einem Grafikdesigner, das ist ein Freund von meinem Vater gewesen. Und das war, da war halt tatsächlich noch teilweise sogar noch von Hand. Da wurde dann tatsächlich noch, die hatten so einen Jüngeren, der machte schon Sachen mit dem Computer. Und dann war so ein Älterer, der machte noch echt Sachen so mit von Hand. Weil ich meine, ich habe ja irgendwas über, ich möchte schon gerne was Kreatives machen, hat mich ja nicht jetzt wirklich so wahnsinnig gekickt. Und als ich mich das erste Mal habe tätowieren lassen, habe ich gedacht, boah, das ist cool. Und nach der zweiten Tätowierung habe ich gedacht, das möchte ich auch machen. Ne? Weil ich meine, das war Zeichnen auf der Haut und natürlich diese ganze subkulturelle Außenseiter-Ding hat mich halt einfach total angesprochen. Ne? Finde ich halt geil. Ne? Habe gedacht, oh, ist geil. Ne? So, ne?
Also ich habe mal mit dem Olaf drüber gesprochen, der ist ja ähnlich lang dabei wie du und der meinte auch so, die Shops, die es damals gab, auch diese ganzen Bikerläden, also der hat, glaube ich, in Dortmund gearbeitet und am Anfang oder mit dem Christian von Blackbook habe ich gearbeitet und der musste auch für seinen Chef musste der zeichnen, weil
ja,
die Jungs,
klar.
die konnten teilweise nicht zeichnen einfach.
Nö, das war ja auch nicht, ne? Also da hast du halt einfach Sachen von der Wand genommen.
Ja.
Ich kenne mehrere Leute aus der Generation vor mir, die so wie sich so Leute gehalten haben zum Zeichnen.
So Zeichnen.
So ein Kid, so ein 19-Jährigen, der halt gut zeichnen konnte, der kam dann zweimal die Woche vorbei und hat irgendwelche Sachen für die gezeichnet.
Also wo keiner was von wusste
und wo dann aber auch zum Beispiel nachher dann halt auch, die haben dann eine Ausbildung gemacht und sind dann selber Tätowierer geworden.
Ah, okay.
Also, ja, nee, das ist durchaus, war durchaus legitim. Hat sich aber auch tatsächlich keiner so einen
Kopf drum
diesen Kopf gemacht. Ne? Und vor allen Dingen war da der technische Aspekt ja auch noch viel wichtiger. Also, da war, naja, ich sag mal so, ne, die Leuten hatten dasselbe Flash im Laden hängen und es hat der gewonnen, der es am besten tätowieren konnte.
Ja, klar.
Und das war in einer Zeit, wo man noch die Nadeln selber machen musste, die Farben und was nicht alles. Also das heißt, da war der handwerkliche Aspekt noch viel, viel wichtiger. Heutzutage ist das Handwerk halt viel, naja, ist viel einfacher, blöd gesagt. Und dementsprechend ist natürlich das Design heute viel mehr. Heute gewinnt der das beste Design hat oder halt der halt die besten Photoshop-Skills hat, um seine Realistik-Tattoos zusammenzubauen, aber
oder früher hat er halt auch schon mal einen Rhythmus kapiert hat.
Genau. Ja. Oder früher war es halt so, ich sag mal, wenn du es besser tätowieren konntest, ne? Und ne, das war halt so. Meine ganzen Kumpels, das war alles Sachen von der Wand. Ich kannte da keinen, der irgendwas. Der Toto hat dann nur angefangen halt überall noch irgendwelchen Leuten so Schädel hinzuzeichnen und dann zu tätowieren. Aber das war fast alles irgendwelches Flash von der Wand. Ne?
Hast du deine erste Tätowierung, die du selber gemacht hast, hast du die schon unter quasi Obhut gemacht in einem Laden als Lehrling? Oder?
Nee. Ich habe mir 1991 von der Abfindung von meinem Zivildienst war noch richtig viel Geld, weil ich musste ja noch richtig lange Zivildienst machen.
Ein Starter-Kit.
Anderthalb Jahren habe ich mir ein Starter-Kit gekauft. Tatsächlich ein richtig cooles sogar.
Von wem?
Das war die Tattoo Factory in England.
Aha.
Das war, glaube ich, Tony Bennett. Bin ich, oder? Naja, auf jeden Fall in England. Da war so ein Schnellkochtopf dabei. Das war dann der Steri. Es gab ja so Steris, die sahen aus wie Schnellkochtöpfe.
Ja.
Da waren zwei Maschinenbeine, alles dabei und es war im Nachhinein betrachtet gar nicht so scheiße. Also das war jetzt nicht so, wie man das heute so Starter-Kits kennt. Hat aber auch richtig Asche gekostet, ich glaube 1600 Mark oder sowas. Ja, und da habe ich dann angefangen mit rum zu experimentieren. Das Lustige war, dass ich ja nicht wusste, wie man Nadeln macht. Das heißt,
ich habe ja keiner zu der Zeit, ne? Also es hat einem ja auch keiner verraten. So.
Hat ihn keiner verraten und man konnte die auch nicht so kaufen wie jetzt.
Ja,
ne?
Ja.
Ich meine, jetzt fängt es ja schon alles an, damit dass du fertig genötete Nadeln kaufen kannst.
Ja.
Das heißt, ich wusste nicht, wie man es macht. Dann habe ich die irgendwie dann doch zusammenbekommen, mit rumexperimentiert, dann hat nicht funktioniert. Dann habe ich mir irgendwann in Amerika, gab es dann einen Tattoo-Supply, der hat fertig gelötete Nadeln verkauft. Aber wirklich so, die wurden dann da gelötet, kosteten auch sowas wie $5 das Stück. Und die habe ich mir dann bestellt, 5 Stück. Und damit habe ich dann losgelegt.
Kommt man jetzt nicht so weit mit?
Nee, ja nun gut, zu der Zeit hat man ja auch noch die Nadeln noch weit mehrmals benutzt, einfach sterilisiert. Ne?
Ja.
Na gut, da habe ich dann halt damit rumprobiert, habe ich es mal ein paar Kumpels tätowiert und mich selber und das war halt auch alles nicht so richtig geil. Und 1995 habe ich dann jemanden gefunden, der mir das dann alles gezeigt hat.
In Mönchengladbach?
Ja, den Christoph Blankotz, der...
Wie hieß sein Laden?
Dermagraphics.
Ah, okay. Das
den gibt es heute auch immer noch, tätowiert auch immer noch, bin auch immer noch mit dem befreundet. Der hat mir halt gezeigt, wie man Nadel lötet und so Sachen halt. Ne? Also das war jetzt auch nicht die allerklassischste Ausbildung.
Warst du damals so als Typ drauf? Warst du ein selbstbewusster Punk-Hardcore-Typ?
Ich war
oder
so ein Hardcore-Kid, ne?
Bitte?
Ich war so ein Hardcore-Kid,
ja,
ne?
Ja. Und was war er für ein Typ?
Kann ich es eigentlich sagen. Sah aus wie ein Biker.
Ja.
War aber in seiner Jugend auch Skinhead. Riesentyp.
Hauptsache Subkultur.
Ja, nun gut, war halt einfach. Später war halt einfach, der hatte lange Haare, ein riesiger Typ, riesige Arme, alles. Also eigentlich ziemlich furchteinflößend, obwohl er eigentlich der netteste Typ der Welt ist.
Ja.
Als Skinhead, glaube ich, war er nicht der netteste Typ der Welt, weil der Name, den hatte man dann immer noch schon mal gehört. bei uns in der Ecke.
Ja.
Keine Ahnung. Und der hat mir dann halt das alles gezeigt. Aber es war auch nicht so die klassischste Ausbildung, weil ich auch nicht jeden Tag da war. Also der hat mir halt Sachen gezeigt. Und dann konnte ich da halt meine Kumpels tätowieren. Ne?
Und war es schwierig, ihn dazu zu bekommen, dass du da, dass er dir was zeigt? Oder weil man kennt ja auch so Geschichten aus der Zeit, ja, leg mir mal 20.000 Mark hin und dann zeige ich dir mal was.
Ja, gut,
so.
der hat, also ich muss dazu sagen, dass der mich nicht klassisch ausgebildet hat. Ne? Der hat halt mitbekommen, dass ich das gerne machen möchte und hat mir das dann irgendwann angeboten, dass er mir das alles zeigt, weil er auch wusste, dass ich es schon probiere. Der hat mir das dann immer gezeigt und irgendwann hat der mich dann einfach, der hatte mittwochs Ruhetage und hat gesagt, hier ist ein Schlüssel, da kannst du mittwochs deine Kumpels tätowieren.
Na krass.
Ne? Der hat sich da aber auch nicht weiter, der hatte auch gar keine, ich weiß nicht, der hat auch nie so ja von wegen jetzt hier, also das war relativ klar, dass ich nicht für ihn arbeiten werde, weil er das glaube ich auch gar nicht wollte. Er hat mir alles gezeigt, ich konnte seine Maschinen benutzen.
Klingt eigentlich super geil so.
Ja, total. Also ja. Das muss ich ja sagen, das ist einfach ein unglaublich netter Mensch, hilfsbereit und ohne, wie soll man sagen, ohne Hintergedanken.
Ja.
Der hat einfach gemerkt, dass ich da total Bock drauf habe, hat mich da unterstützt, ich konnte seine Sachen benutzen. Ja, und dann habe ich halt meine Kumpels tätowiert und irgendwann war ich dann an diesem Mittwoch immer voll ausgebucht von morgens bis abends. Und dann, ich meine, klar, ich war in der Hardcore-Szene unterwegs, dann, ich meine, das war 95, da waren halt eine Menge Leute, die wollten tätowiert werden, weil das war, da fing jetzt ja gerade an, dass Tattoos halt so richtig, alle wollten Tattoos. Und dann habe ich halt viel tätowiert und irgendwann war es dann halt so viel, dass ich es an diesem Mittwoch nicht mehr hinbekommen habe. Dann habe ich halt irgendwann zum Chris gesagt, pass mal auf, ich muss jetzt was machen, ne, weil ich konnte auch einfach nicht, also er wollte auch nicht, dass ich dann unter der Woche sozusagen bei ihm tätowiere. Und dann habe ich halt mir ein Zimmerchen eingerichtet in meiner Wohnung, wo ich dann tätowiert habe. Und das war dann irgendwann so viel, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was tun. Und dann habe ich halt geguckt und dann war es auch zu der Zeit leider so. Also ich meine, zu der Zeit waren Tattoo-Läden einer, zwei, vielleicht drei Leute, aber auch echt nicht oft. Ne? Also das waren, ich glaube, der Ralf hatte.
Feinlein,
der hatte, glaube ich, die waren, glaube ich, zu dritt. Das war unfassbar riesig und krass und sonst war es immer so. Und ich bin halt so rumgefahren und geguckt und überall mich so vorstellig geworden und habe halt versucht, irgendwo halt einen Job zu finden mit meinen Fotos.
Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Meine Mutter war das total egal. Die die hat einfach alles unterstützt, was ich getan habe. Cool. Die hat nie irgendwie was. Mein Vater, der hat es nicht gewusst.
Was macht Andreas eigentlich? Och.
Ja, nun gut, ich bin schon mit 17 zu Hause ausgezogen und habe mich relativ fern von dem gehalten. Ja. Der ist halt erzkonservativ, aber jetzt nicht in einem negativen Sinn. Der ist nicht spießig, aber der ist halt konservativ und der hätte das nicht verstanden. Später hat er es total verstanden. Als ich dann meinen Laden hatte und das alles okay war und lief, war das für ihn, der ist Volkswirt, das ist Diplom-Volkswirt. Also der hat versteht, wenn was funktioniert,
ja, klar.
Wirtschaftlich, dann muss das ja okay sein, weil das funktioniert ja. Also ist das.
Was macht dein Bruder nochmal?
Der ist Buchhalter und
Der weiß auch, wie was wirtschaftlich funktioniert. Ne?
Also das heißt, in dem Moment, wo es funktioniert hat, war es für meinen Vater auch okay.
Ja, ne? Ja, klar.
Nee, aber das war dann halt so und dann habe ich mich überall, bin ich vorstellig geworden und da war es dann auch einfach so, dass alle schon jemanden hatten. Lustigerweise war ich auch beim Kai und da hatte gerade den Olaf eingestellt. Den Olaf
Kai
Lobe.
Schmidt, Kalitos Wendigburg, ja.
Ja, und dann hatte der gerade den Olaf Lobe eingestellt und ich dachte, okay. Ich meine, ich muss dazu auch sagen, dass es wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung für den Kai war. Zu der Zeit.
Ich habe da so einiges mitbekommen, was, also Olaf hat ein bisschen gelitten auch.
Ja, nee, aber ich,
also nett.
Ich muss sagen, dass ich, wenn ich ehrlich bin, zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, einfach der Olaf der bessere Tätowierer war und wahrscheinlich auch einfach der Kai, der Kai kann froh sein, dass er damals den Olaf eingestellt hat. Und ich bin dann halt, irgendwann war es dann halt so und dann habe ich immer meine Wohnung tätowiert und weiter tätowiert. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich was tun und habe dann halt einfach irgendwann überlegt, okay, da mache ich halt einfach einen Laden auf, wenn ich keinen finde, wo ich arbeiten kann und bin dann nach Aachen gegangen. Wobei ich sagen muss, was halt…
Auch aus Respekt dem…
Ja, ja, klar, nur. Also ich habe dem Chris gesagt, pass mal auf, ich muss einen Laden aufmachen, weil ich muss ja irgendwo arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich gehe weg aus Gladbach und hat er gesagt, brauchst du nicht, mir ist das egal, kannst du ruhig hier. Und ich gesagt, nee, ich gehe mal lieber, weil… Ich habe natürlich immer die, also A ist das für mich, war so eine klare Sache, der hat dir geholfen, du setzt ihm jetzt keine Konkurrenz vor die Tür.
Ey, ohne Scheiß, aber das sagt ja relativ viel über dein Verständnis von dieser ganzen Sache aus. Normalerweise ist es so, Lehrling geht aus dem Laden, macht vielleicht 2 Kilometer weiter einen Laden auf und der Chef ist sauer.
Ja.
Und du machst genau umgekehrt, der sagt so, mach doch in der Stadt einen Laden auf und du sagst, nee, pass auf.
Ey, ich hab mir gedacht, wenn, eines Tages aus irgendeinem Grund ich vielleicht mehr zu tun habe als er, warum auch immer, ne? Nicht, dass ich das jetzt dachte, ey, ich bin besser oder irgendwas. Da habe ich gedacht, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo er das dann vielleicht doch bereut. Und dann bin ich weggegangen und im Endeffekt, ich meine, ganz ehrlich gestanden, ich hätte auch gar nicht gerne einen Laden in Mönchengladbach gehabt im Nachhinein. Also ich bin ja nach Aachen gegangen, wo ich als Jugendlicher schon oft war, weil meine Großtante da gewohnt hat. Ich fand Aachen halt immer geil und im Endeffekt die beste Entscheidung meines Lebens, ne? Weil Aachen ist eine schöne Stadt, ist lebenswert. Ne? Ich lebe gerne in Aachen, das ist eine tolle Stadt.
Ja.
Ne? Also wenn ich jetzt Mönchengladbach vergleiche und Aachen, ist das ist einfach Himmel und Hölle. Ja. Ne? So.
Ganz kurz, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich weiß für mich 100%ig, ohne Musik wäre ich nicht tätowiert. War das bei dir ähnlich?
Ja, nur
oder
gut,
oder ich mein, mit dieser massiven Auseinandersetzung oder bewussten Auseinandersetzung mit Musik?
Also ich sag mal so, ne, Subkultur ist ja fast immer Musik. Ne? Es gibt ja kaum eine Subkultur, die sich nicht über Musik definiert. Ne?
Ja,
also,
aber ich habe Hardcore-Metal gehört und da waren Tätowieren verankert.
Ja, genau.
Wenn du jetzt total auf Rhythm and Blues stehst, so, ja.
Ne? Ja, nun gut, klar, aber ich sag mal so, dass natürlich, für mich war ja Subkultur der ausschlaggebende Punkt und damit natürlich auch Musik. Und natürlich gerade dieser, die Punkrock, aber dann natürlich noch viel mehr Hardcore, ne? Wenn du so die, ich sag mal, von 86 die erste Chromex siehst, hinten das Bild auf dem Plattencover, dann sagst du, alles klar.
That's
so
it,
sehen ja. Krasse Typen aus, ne?
John Joseph hat da schon sein Backpiece gehabt.
Nee, noch nicht, aber der hatte auf dem Bauch so ein Ding von Caribaba, was schon der Knaller war. Und der Alef Flanagan hatte dieses Gaber, Ding auf ich, der, ne?
Shiba,
der Rücken ist von Chris Gaber, ja. Aber das kam erst später. Der hatte von Caribaba noch so ein Ding auf dem Bauch. Und der Alef Flanagan hatte diesen komischen Fledermaus-Teufel.
Das Fledermaus-Ding auf der Brust.
Naja.
Ne?
Das könnte tatsächlich. Kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, das ist von. Könnte von Shotzi Gorman sein oder von dem Mike Perfetto.
Ah, okay.
Aus New York. Der hat nämlich ganz früher ganz viele Hardcore-Leute tätowiert. Ja. Ja, natürlich, mega. Das war ein mega. Also, das natürlich. Also, ich weiß gar nicht, ob ich, wenn es nicht über Musik und Subkultur gewesen wäre, wie ich sonst überhaupt an Tätowieren gekommen ist. Ne? Also das ist ja, weiß gar nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, ein Wendepunkt in deinem Leben oder was, und ich glaube, das spielt auch genau in die Zeit rein, war ein Tätowierer, ich legte dir das jetzt einfach mal im Mund, ich behaupte das jetzt einfach mal, von dem du Jahre später, Jahrzehnte später auch ein Buch rausgebracht hast, nämlich Markus Pacheco.
Ja.
Wie bist du dem, oder wie ist er dir über den Weg gelaufen? Wie hast du Notiz von ihm genommen? War das in einem Magazin? War das auf einer, wie war das?
Also es gab damals ja dieses Easy Rider Tattoo Magazine, dieses normale Tattoo, ohne vorne Tattoo drauf. Das war ja vom Easy Rider Verlag, das war ja eine Biker, also so eine Nebenpublikation von diesem Biker Magazin. Und da war halt natürlich viel so Biker Tätowieren drin und das habe ich halt immer gekauft seit den 80er, Ende der 80er.
Bahnhofskiosk, Tankstelle.
Genau. Und dann war da auf einmal ein Artikel über irgendeine Convention und da hatten sie anscheinend so drei junge Menschen, die auf der Convention rumliefen, halt genommen und fotografiert und so eine Art Special über die gemacht und das war der Markus Pacheco.
Ja.
Und eine Kundin von ihm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, und ein anderer Kunde von ihm, sein bester Kumpel, das war der spätere Bassist von den Turbo ACs.
Okay.
Das kennst du ja noch, ne? Diese
Turbo SCs kenne ich natürlich, aber den Namen von ihm habe ich jetzt
nicht. Naja, auf jeden Fall waren die da drin. Und,
war Pacheco damals noch in New York?
Der war noch in New York,
ja,
genau.
Okay.
Und das waren erstmal andere Tätowierungen und die sahen halt auch anders aus, ne? Besonders der Markus, ne? Das war halt so, du hast auf einmal keinen langhaarigen Biker, sondern du hast auf einmal einen kurzhaarigen Typen.
Kunststudent.
Und dann guckst du dir die Tattoos an und merkst sofort, Alter, der hat eine Straight-Edge-Faust auf dem Unterarm und und da habe ich gedacht, Alter, das ist mal eine komplett andere Nummer.
Warst du damals auch schon Straight Edge?
Nee. Aber ich war auf jeden Fall.
Du wusstest davon natürlich.
Ja, na, sag mal so, das war halt schon so dieser Dunstkreis, ne?
Ja.
Und das hat mich halt, dann habe ich gedacht, oh, die sind aber anders, ne? Das hat mich halt angesprochen, weil die waren anders, ne? Ich meine, so vorher hattest du halt zu den Tätowierern nicht den Bezug. Du bist da hingegangen, hast dich tätowieren lassen, aber du hast halt schon verstanden, die sind ganz anders als du.
Ja, ja.
Die finden deine Musik scheiße, die finden komisch, wie du aussiehst.
Ja.
Ne,
Every generation got its own
disease. Ne, so. Und auf einmal war dieser Typ da, ne? Und das ist halt eine Sache, da denke ich oft drüber nach, weil das ist, glaube ich, manchen Leuten gar nicht bewusst, wie anders manche Leute da waren. Ne? Mhm. Also eine andere Sache, die mich zu mir mega gekickt hat, da habe ich letztens noch mit dem, ich glaube, mit dem Osti drüber geredet. Es gab einen Artikel über, auch, ich glaube, Anfang der 90er, über Freddy Corbin.
Ja.
Und da gibt es so einen Artikel nice im Tattoo-Magazin, wo der halt die Hände vor dem Gesicht hat und du siehst halt nur die nach hinten geschmierten Haare. Mhm. Ne? Und du denkst auf einmal so, ey, guck mal, der sieht aber ganz anders aus. Ne?
Und vor allem super jung sah der aus.
Ja, ja. Der und der sah halt anders aus. Ne? Ja, ja. Der war auf einmal ein anderer Style. Ja. Und der bei dem Markus war es halt ganz extrem. Ne? Und dann habe ich das halt so ein bisschen verfolgt.
Markus
und
hat aber auch so eine Sharpskin.
Genau, der hat ja die Sharpskinheads erfunden. Also der Ausdruck Sharpskinhead kommt von ihm. Der hat das nach England exportiert. Ja, ja. Also der Roddy Moreno, der Sänger von Oppressed, der das dann nachher übernommen hat, der hat es tatsächlich von Markus. Also das ist eine Erfindung Skinheads von
against racial prejudice. Racial prejudice, ne?
genau. Ja. Und der Markus war ja klar, der ist Puerto Ricaner, der ist halt nicht unbedingt so White Power mäßig unterwegs. Das war halt spannend, ne? Und es war halt anders. Es war natürlich auch ein anderer Angang ans Tätowieren. Und das war, sah anders aus. Und dann habe ich mich halt, kamen immer mal wieder Sachen, das wurde dann auch alles anders, sah auch anders aus.
Fand weißt halt du spannend. Noch das erste Tattoo oder was du von ihm gesehen hast und was das für ein Motiv war? Beschreib mal, wie
das
aussah.
Ja, das war bei dem, was die beiden hatten, die Tattoos. Ne? Also, ja. Also das waren teilweise Tätowierungen, die gar nicht so besonders auffällig anders waren. Der eine, der Mike, der hatte dieses Clockwork Orange Ding auf dem Oberarm. Diese Dreieck mit dem Alex mit dem Messer in der Hand. Aber sie hatte auf dem Unterarm schon so ganz komische, kubistische Formen.
Figürlich.
Ne? Genau, das war schon abgefahren. Ne?
Ja.
Ich meine, das wäre Ende der 80er sogar noch gewesen. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat mich das halt total gekickt. Und dann war ich 93 in Amsterdam auf der Tattoo-Convention, die Henk Schiffmacher noch gemacht hat.
Die legendäre.
Genau, die legendäre. Und zwar war die noch in einer, lustigerweise, habe ich mit dem Henki Penki letztens noch drüber gesprochen, die war nämlich auch in der Eissporthalle.
Ach was.
Ja, total witzig.
So schließt sich der Kreis.
93, der ist erst später in die Innenstadt, in dieses große, fette Gebäude am Bahnhof gegangen. Und da war der noch, das war das noch, total abgefahren in so einer Vorbezirk, ganz schäbig. Und dann habe ich da mit meinem Kumpel Marco gestanden. Wir waren halt beide super into Tattoos und wir sind
Der Marco, der auch? Marco Böhn?
Nee, der der ist
okay.
Also nicht mehr aktiv in der Tattoo-Szene oder sowas. Nein, der ist auch, also einfach, der ist heute, ich weiß gar nicht, glaube ich, was er heute macht.
So.
Auf jeden Fall der, wir haben da gestanden mit Geld in der Tasche und wollten uns tätowieren lassen und dann ging halt die Tür auf und sind rein und der Markus hatte zu der Zeit so diese typischen amerikanischen Tankwartjacken und hatte hinten eingestickt Primal Urge Studios San Francisco, California. Und der war direkt der erste Stand. Also wirklich, du kommst rein und du bist gegen die Ecke von dessen Stand gelaufen.
Wusstest du vorher, dass er da sein wird?
Ey, woher?
Ne? Ah, du wusstest es noch nicht mal.
Nee.
Krass. Also du hast den Typen die ganze Zeit, du adorst den, du hast den Hinterkopf
klar.
Und dann
ich meine,
ist er da.
Du hast natürlich so eine Vorahnung, dass da coole Leute sind.
Ich meine, Internet gab es nicht, klar, aber haben die keine Liste oder einen Flyer rausgegeben, wer da ist?
Hast du nicht gesehen. Ne? Also okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir überhaupt an die Information gekommen sind, dass da eine Tattoo-Convention ist.
Ja, okay.
Naja, auf jeden Fall war der Markus der Erste, der sind wir direkt hingegangen, haben den gefragt, ob er Zeit hat. Und da hat er auch. Und dann habe ich das Tattoo auf dem Unterarm bekommen von ihm, die Sanduhr.
Das ist eine Sanduhr, ne? Genau.
Ja, das hat mich halt total geflasht. Ich muss dazu sagen, das war dann so eine Reihe, da saßen dann so Guy Hutchinson und Jeff Rachel, die saßen alle in derselben Reihe. Ne? Da, und so, ne? Also das war so. Das kannst du heute gar nicht mehr beschreiben. Ne? Ich meine, das ist so. Das hat mich halt total geflasht. Ich kann mich auch an nichts anderes mehr von der Convention erinnern, als an diese Ecke. Ne? Ja. Und das Lustige war, zu dem Zeitpunkt, da war ich ja viel in der Hardcore-Szene unterwegs und hatte ja auch Bands, habe ja in der Band gespielt. Und der Ilja Hummel, der war auch auf der Convention.
Ja.
Und der Marco und ich haben uns tätowieren lassen und der Ilja hatte sich dann auch einen Termin bei Markus gemacht und wir haben dem dann nachher noch unser restliches Geld gegeben, weil der sich, der brauchte mehr Geld, als er hatte und dann haben wir ihm noch unser Geld gegeben, weil der sich da auch, und ich glaube, wir sind die drei, wir waren glaube ich drei, die sich da haben tätowieren lassen.
Die drei German Dudes. Die drei German
Dudes. Ja, und das war halt total spannend und ich bin dann halt danach irgendwie in Kontakt mit dem Markus geblieben und 96...
Ganz kurz mal eben, falls man im Hintergrund die Kirchenglocken hören sollte, ich weiß ja, bei uns sind die super laut.
Nö, ich höre sie kaum.
Wir sind hier in Köln im Agnesviertel, in meiner wunderschönen in meinem wunderschönen Wohnzimmer. vielleicht hört ihr das gar nicht, keine Ahnung. So, wir erzählen jetzt einfach mal weiter.
So, genau. Also Ilja hat zu dem Zeitpunkt auch noch nicht tätowiert. Mhm. Ne? Also wir waren da alle noch, ich sag mal, Tattoo-Fans. Und naja, auf jeden Fall bin ich mit dem Markus in Kontakt geblieben. Und 96 ist der dann auf so eine Europa-Tour gekommen. Da hat er dann in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, bei dem Chris in Mönchengladbach, die Outlines von meinem Unterarm gemacht.
Von dem anderen Unterarm?
Ja, hiervon.
Also Jesus am Kreuz.
Genau, das hat er halt da gemacht halt. Und dann ein paar Wochen später kam er dann wieder, also der war dann in der Tschechei und Prag und so, und ist dann rumgereist, England, Frankreich, ist dann wiedergekommen und hat dann die Farbe gemacht, die hat er dann bei mir zu Hause gemacht. Und da hat er auch noch ein paar andere Leute tätowiert. Und da hat er mir zum Beispiel auch schon unheimlich viel Input gegeben. Der hat mir gezeigt, wie man Farben mischt und so Sachen. Also von dem habe ich dann das, tatsächlich muss ich sagen, der hat mir am Anfang echt auch sehr, sehr viel geholfen und mir echt sehr viel Informationen gegeben. Und das hat natürlich auch so eine...
Du warst ja auch überhaupt keine Konkurrenz. Ich meine, du warst in Deutschland und ja, 14.000 Meilen entfernt in...
Ja, und ich meine, der war halt einfach auch ein netter Typ, ne? Ja.
Hattet ihr eine Brieffreundschaft? Habt ihr telefoniert?
Ja, nur gut, ich habe ein, zwei Mal mit dem telefoniert. Ja. Und dann halt... dann wie gesagt, ist er gekommen, dann sind wir halt in Kontakt geblieben, immer wieder mal. Und dann bin ich 2001, bin ich dann das erste Mal nach San Francisco geflogen. Da habe ich
so
mich
spät
da,
erst?
Nee, 2000? 2001, okay. Glaube ich. Nee, 2000. 2000.
Was ich noch weiß, du wirst dich nicht dran erinnern, ich habe, glaube ich, 2000 oder 99 meinen Arm vom Hennes bekommen. Wir fanden beide Markus Pacheco geil und der Arm sah so ein bisschen so aus. Super Ding. Und ich weiß noch, da war ich in Berlin auf der Convention und da kamst du, glaube ich, gerade aus San Francisco wieder und hattest dir den Oberarm covern lassen mit diesem riesenblutigen Jesus.
Das war 2000.
Das war 2000, genau. 2000 war ich in Berlin.
Ich habe nämlich hat der Olaf Lobe mir Bilder geschickt, weil der war nämlich auch da.
Ah, ja.
Ich war mit meiner damaligen Freundin und der Olaf war auch da. Mhm. Wir haben alle beim Grimy gewohnt hier.
Ja, ja. Der Grimmelbein.
Der Grimmelbein, weil der Grimmelbein vorher zum Arbeiten bei mir war.
Ja.
Der war 2000 war der
in bei Aachen. Mir,
ja,
in deinem jetzigen.
Ja, genau.
Aber war mein allererster. Unten das Laden.
Mein allererster Gast war das tatsächlich. Und das kam auch über die Vermittlung von Markus. Der Markus rief mich irgendwann an, meinte: Pass mal auf, ich habe so einen Jungen, der arbeitet bei mir, der würde gerne nach Europa kommen. Mhm. Dass ich den Jungen natürlich schon kannte aus Magazin.
Ja.
Das hat auch sehr gut funktioniert, weil der war beim Tintin und beim Mick und so. Hatte aber lustigerweise bei mir halt einfach unfassbar viel zu tun. Ne? Ich meine, ich hatte halt schon...
Weil du auch Propaganda gemacht hast.
Ja, Propaganda ja. Und man kannte sich auch. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, Nordrhein-Westfalen war zu dem Zeitpunkt auch echt ein guter Spot fürs Tätowieren in Deutschland.
Total.
Besonders für junges Total. Tätowieren. So, da waren dann der Hennes und der Olaf und Leute Geil. Aus Holland, die haben sich halt alle tätowieren lassen. Und der hatte bei mir einen Arsch voll zu tun, also richtigen Arsch. Der ist einmal für eine Woche da gewesen und ist dann nochmal wiedergekommen. Nochmal, also er war insgesamt 3 Wochen bei mir.
Ja.
Und hat halt durchgezimmert, wirklich. Und das kam halt über die Vermittlung von Markus. Und als ich dann nach San Francisco fuhr, haben meine damalige Freundin und ich bei dem gepennt. Weil, ich meine, klar, der hat bei mir die ganze Zeit gewohnt, dann war es halt einfach nur klar, dass wir dann da pennen. Weil man natürlich auch super war, weil es natürlich auch gut für die Urlaubskasse war, ne?
Man kann, glaube ich, schon sagen, also ihr hattet da, also ist das, haben die Amis das irgendwie antizipiert? Fanden die das geil? Oder kommt auf einmal einer aus Deutschland? So, where the fuck is Germany? Kommt hier rüber und ist total Tattoo interessiert und wahnsinnig und so. Ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass es irgendwie zu der Zeit Leute aus Spanien gab oder aus, keine Ahnung, die da hingefahren sind und da so into it waren, oder?
Ja, also ich glaube, dass das Lustige ist, dass ja immer so phasenweise, ne?
Mhm.
Ich weiß noch, als der Markus... 97 hat der einen Monat in Amsterdam im Tattoo-Museum gearbeitet, in dem alten Tattoo-Museum. Und da war der einen Monat in Amsterdam und hat in dem Museum gearbeitet. Und der hat da so viele Deutsche tätowiert, dass der Henki Penki schon Witze darüber gemacht hat, was denn der Markus mit den Deutschen hat. Also der hat wirklich, da hat der Hennes sich tätowieren lassen.
Den ganzen Arm gekriegt.
Ganzen Arm bekommen. Ja. Und dann waren Olaf und ich mit, einfach zum Abhängen, ne, weil ich den ja auch kannte. Und ne, der Olaf, wir waren halt super viel zusammen unterwegs, Olaf und
ja, aber eigentlich Hennes fußte das ja auf deiner Konnecke zu ihm, oder?
Hm?
Ich meine, Hennes ist ein Freund von dir.
Ja, also sag mal so, der Hennes fand natürlich den Markus auch schon immer super, aber ich glaube, ich war der Erste, der halt tatsächlich ein Tattoo von ihm hatte. Mhm. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, ich habe auch über dieses Tattoo tatsächlich den Hennes kennengelernt. Mhm. Aber das war dann halt so, und dann saß man da halt in Amsterdam und dann kam der Henky Panky rein und wollte irgendwie Feuer von uns haben, von irgendjemandem haben, und dann haben wir geredet, ob einer Feuer hat, und dann meinte er so, ah. Dann guckt er den Markus an und sagt nur so, what's the fucking thing with you and the fucking Germans? Weil der natürlich als Amsterdamer natürlich nicht das beste Verhältnis zu Deutschen hat und hatte, glaube ich, immer schon so ein bisschen so ein, ja. Und wir mussten halt drüber lachen, ne? Weil das war ja der Umgangston halt einfach. Ja. Aber da waren unheimlich viele Deutsche, die sich von dem tätowieren lassen. Auch der, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Wolfgang aus Koblenz und so Leute. Die haben alle
Thomas.
Genau.
Ja.
Mhm. Alle sich von dem tätowieren lassen zu dem Zeitpunkt.
Also der Gordon Klaus auch?
Der ist tätowiert worden in meinem Wohnzimmer.
Ah, so klein ist
der. 96.
Welt. Ah ja. aus Bottrop ist er immer noch, ne?
Ja, ja. Ja, ja. Der hat zu dem Zeitpunkt auch noch nicht tätowiert.
Ja.
Es ist halt so eine Sache, das war ja tatsächlich eine sehr kleine Gruppe an Leuten, ne? Das waren halt der Hennes, der Olaf, der Ilja, der Gordon, Klaus, der Gregor Schwarzbach,
ja.
Mit dem ich in der Band gespielt habe und so. Also das war so eine Gruppe von Leuten, die halt sich da sozusagen mit beschäftigt haben und dann halt lustigerweise von denen auch alle irgendwie Tätowierer geworden sind. Wir waren ja auch alle vorher schon damit beschäftigt, bevor wir tätowiert haben. Ne? Ich sag ja, mit dem Ilja, wir sind über Tattoo-Conventions gelaufen, das war wirklich so, wir sind reingekommen und dann ist jeder einen Gang reingegangen und am Ende vor dem Gang haben wir uns hinten wieder getroffen und gesagt, ey, da vorne sitzt der, da vorne sitzt der und sitzt der. Ne? Also das war halt mega spannend. Ne? Oder in Amsterdam, als das dann in der anderen Halle war, haben wir uns an den Hintereingang gestellt, wo die Tätowierer reinkamen.
Backstage quasi so.
So Backstage, haben uns da hingestellt, eine Stunde oder zwei Stunden vorher und haben halt geguckt, wer aus dem Taxi steigt. So, dann wusste halt, da ist der und so. Also das war halt spannend, ne? Ja. Nee, aber mit dem Markus, das hat sich dann so ergeben und dann wird daraus einfach auch immer mehr eine Freundschaft. Und zu dem Buch kam es halt so, ich bin dann super regelmäßig auf Conventions gefahren in den USA. Dann haben die Leute halt natürlich irgendwann gesehen, der hat die ganzen Markus-Tattoos, dann und dann kamen die immer und sagten so, ja, was tätowiert der Markus noch und so, ne? Und ich habe immer gedacht, klar tätowiert er noch, was ist los? Ich meine, der ist ja keine 100, ist ja mit in seinen besten Jahren so, ne? Und das wurde dann immer, weil der Markus sich halt komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Der arbeitete dann in einem privaten Studio und hatte gar keinen Zugang mehr zur Öffentlichkeit. Mhm. Und ich sah aber ständig halt geile Tätowierungen von dem. Und wenn ich bei dem war, dann habe ich immer die Zeichnung an der Wand gesehen und habe gedacht, Alter, der knallt wieder ein Ding nach dem anderen raus. Und das hat mich halt irgendwie so ein bisschen genervt. Und dann, weil ich meine, der war halt einfach unfassbar wichtig, weil ob das jetzt so Leute sind wie der Hennes oder auch, ich habe letztens noch mit meinem Kumpel Will Lolly darüber geredet, so einem amerikanischen Tätowierer. Ich meine, wir sind alle, viele von uns sind Tätowierer geworden, wegen so Leuten wie Markus Pacheco. Weil das
die Initialzündung war einfach.
Ne? Und ich meine, klar, wir machen heute alle ganz andere Tätowierungen, aber das ist ja trotzdem das, was uns, ne? Also das ist so ein bisschen wie, du hörst die Sex Pistols und wirst dann auf einmal Punkrocker und 10 Jahre später bist du gar kein Fan mehr von Sex Pistols, weil du die ganzen anderen coolen Sachen kennengelernt hast. Aber es sind ja trotzdem die Sex Pistols. Das ist immer noch
der ausschlaggebende.
So. Ja. Und das ist mit Markus genauso. Ne?
Ich bin ja nur Sammler. Und als ich die erste Tätowierung von Markus Pacheco live gesehen habe, das war der Jesus auf der Brust vom Ilja. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll.
Den hat er auch in Mönchengladbach, beim Chris im Laden bekommen.
Ey, ohne Scheiß, ich stand da und er so, kann ich hier runter machen, Shirt wieder? Ne? Und ich so, sorry, nee. So. Ja. Und ich hatte kein Handy, sonst hätte ich ihm ein Foto gemacht oder so. Ich habe gefühlt 5 Minuten auf die Brust gestarrt, so aus der Nippel und Jesus darüber. Und ich fand das so geil, das Ding.
Ja, ich meine, das muss man auch einfach sagen. Das hatte halt auch, die Sachen hatten zu der Zeit halt einen Impact, was uns heute ja gar nicht mehr als besonders vorkommt, weil heutzutage ja Tätowieren eigentlich irgendwie immer total knallt. Aber zu der Zeit hat das einfach mehr geknallt. Ne? Da kann man sagen, was man will. Es war halt einfach genau dieses Stück anders, wo man krass, ne?
Nein, das war auch, ich habe, wie gesagt, 99, glaube ich, mal in meinen linken Arm angefangen beim Hennes und ich habe, glaube ich, auch im Vorgespräch habe ich gesagt so, Alter, ey, Pacheco, ey, du hast einen Arm von dem, ich feiere den hart so, ey, lass ballern so, ne?
Mhm.
Und ich komme aus Gelsenkirchen, aus dem Ruhrpott, so, und 2000 haben die Leute Oberarm-Tribals gekriegt, also so, from dusk till dawn mäßig, so, ne? Und ich bin über die Straße gegangen mit meinem Unterarm, ich meine, der leuchtet jetzt noch so, ne?
Leute haben es nicht
und
verstanden.
Und die Leute so, was ist das? Ja, genau. Also noch nicht mal so, was ist das für ein krasses Tattoo, sondern was ist das?
Ja.
Die haben es echt angefangen. Die dachten so, ich will irgendwie klar, verarschen. Die haben es nicht geahnt. Und ja, also ich konnte sie noch nicht verdenken, so, weil es
nee,
ist halt keiner rumgerannt. Hennes war halt der Einzige in Deutschland, oder fand ich zu der Zeit, der das in der Konsequenz so gut auch hinbekommen hat.
Ne? Ja, auf jeden Fall, total.
Genau.
Ja, das ist war spannende Zeit, ne? War sehr, sehr spannende Zeit für das ganze Zeugs.
Du bist, glaube ich, zu der Zeit bei deinem eigenen Tätowieren auch. Also du hast dieses Feld, glaube ich, auch abgegrast. Das kann man.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nie so. Na, ich habe natürlich, klar, ich habe auch die New School Nummer gemacht. Aber ich sag mal so, der Hennes, der hat es schon am besten
adaptiert.
Von uns allen hinbekommen. Ne? Ich habe, boah, das war einfach ein bisschen anders, ne? Einfach, ne, so, ich glaube, der Hennes hatte auch einfach den besten Style dafür, um das so hinzubekommen. Ne? Meine Sachen sind relativ schnell dann auch halt so ein bisschen mehr wieder so ein bisschen.
Darauf wollte ich hinaus. Gibt's
oldschooliger halt, geworden.
Gibt's so einen Wendepunkt oder so, wo du gesagt hast, so, also im Moment, was ich von dir sehe, also was ich bei dir auf Instagram sehe, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du nur das machst, ist einmal klassisch Western Traditional und einmal klassisch, in Anführungszeichen, japanisch.
Ja.
Gab es irgendwann mal so einen Punkt, dass du gesagt hast, okay, darauf fokussiere ich mich jetzt, weil das sind die beiden Hauptströmungen, das ist die Essenz für mich des Tätowierens? Oder bist du da langsam hingekommen?
Also ich muss ja sagen, das ist tatsächlich interessant, weil da habe ich mir letztens auch selber noch Gedanken darüber gemacht, dieses, heutzutage ist ja oft so, dass junge Tätowierer, die picken sich so einen Style raus, dann machen die den 2 Jahre und dann picken sie sich einen anderen Style raus und machen den. Bei mir ist natürlich so, ich bin richtig klassisch sozialisiert worden im Tätowieren. Das heißt, ich habe das Zeichnen von Tätowierungen dadurch gelernt, von den Tätowierungen in der Zeit, wo ich halt angefangen habe zu tätowieren. Mhm. Und das ging halt einfach immer so weiter. Du hast es halt einfach so übernommen, weil das war das Tätowieren, was du halt erlebt hast. Und irgendwann zum Beispiel, als diese Neo-Traditional-Kiste kam, habe ich gedacht, Mist, muss ich das jetzt auch machen, weil damit ich was zu tun habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht kann.
Ich kann mir
halt
das
auch
gar nicht vorstellen.
Ich bin halt so hart mit dem sozialisiert worden, mit diesem Zeichnen. Das heißt, wenn ich heute hingehe und mir sagt einer, zeichne irgendwas, dann sieht das einfach so aus. Ich kann es ja gar nicht anders. Und das Lustige ist zum Beispiel, als dieses super traditional wiederkam, diese richtig oldschool, also dieses richtig flache traditional wiederkam. Das kann ich auch nicht. Ich bin halt mit 90er San Francisco Style.
Da muss eine vernünftige Schattierung rein.
Genau, und auch ein bisschen, das hat auch immer den leichten Twist. Ne? Es ist halt, ne? Also es ist halt immer noch mit 90er San Francisco Style traditional. Ne? Ich bin also so, ich sag mal so, gewisse Sachen kann ich immer noch nicht. Also die könnte ich gar nicht. Also ich zeichne die Sachen so, wie ich sie zeichne. Sieht dann halt im Endeffekt immer irgendwie aus wie San Francisco, ne? Ed Hardy und Scott Silver. Da ist halt dieses, da komme ich auch nicht raus. Und das ist für mich natürlich klar, manchmal denkst du so, aber auf der anderen Seite ist es ja, das bin halt ich. Kann ja auch gar nicht anders. Und ich möchte auch gar nicht anders. Und das Gute ist, ich habe irgendwann einfach gesagt so, du machst jetzt hier nicht irgendwas, versuchst was anderes zu machen, was du nicht bist, sondern du fokussierst dich darauf, dass du das machst. Und dann arbeitest du einfach konsequent daran. Weil wenn das dann halt einfach irgendwann die Qualität immer besser wird, dann wirst du damit halt auch einfach weiterkommen. Ne, weil es gibt ja Leute, die machen irgendwas und dann funktioniert es nicht, dann machen sie irgendwas anderes.
Komplett
andere
Richtung.
Ne, und ich habe einfach gedacht, nee, du machst es halt.
Weil das Fundament von Western Traditional und klassisch Japanisch so stark ist, dass man darauf weiter aufbauen kann.
Und dann wirst du einfach besser, anstatt ständig was anderes zu machen, sondern du machst einfach das, was du machst und was du halt auch bist und das machst du einfach und wirst einfach besser da drin und dann irgendwann wird das schon funktionieren. Und das ist halt so.
Wie lange tätowierst du jetzt? Wie viele Jahre?
Ja, ist halt eine gute Frage. Ich sag halt immer die Zeit, wenn ich im Laden angefangen habe. Also meine erste Tätowierung habe ich 91 gemacht und im Laden angefangen habe ich 95.
Okay, also irgendwas zwischen 28 und Jahren plus minus.
Ja, ich sag, also haben wir blöd gesagt, 25.
Worauf ich hinaus
Jahre.
Will, holst du dir heutzutage noch Ratschläge? Gibt es Leute, zu denen du gehst und sagst so, sag mal deinen Senf dazu. Gibt es da auch so Erlebnisse, wo du sagst so, Alter, Mann, warum bin ich selber drauf gekommen?
Ganz ehrlich gestanden, das ist ja die, Das ist ja das, was ich immer versuche, den meinen Lehrlingen und sowas beizubringen, ist, dass man immer fragen muss. Ne? Mhm. Natürlich, klar. Ich setze mich nachts 5 Stunden neben Scott Silvia in seiner Maschinenwerkstatt und frage den Löcher in den Bauch und gucke mir Sachen an und frage den, warum machst du das so, warum machst du das so? Mhm. Das ist ja, wäre ja dumm, wenn ich es nicht täte. Ne? Mhm. Also der Punkt ist, ich finde es immer lustig, weil wenn ich in meinem Laden bin, dann habe ich in Anführungszeichen die große Klappe. Ne? Aber wenn du lernen willst, musst du dich immer in die Position bringen, dass du bescheiden bist und dass du vor allen Dingen, du kannst nicht lernen, wenn du große Klappe hast. Wenn du redest, kannst du nicht lernen. Ne? Dann, weil du kannst ja nicht jemandem zuhören, wenn du redest. Und das ist halt so eine Sache. Und ich denke halt, man muss halt bescheiden sein und fallen sie sich auch in diese, nicht unterwürfige, aber in diese Position bringen, dass man halt auch sein Ego runterfährt, damit man sich selber die Position bringt, dass zum Beispiel auch jemand anders dir was erzählen will. Ne? Weil die Leute denken immer so, die können mit ihrem riesen Ego irgendwo hinkommen und Leute erzählen den Sachen. Mhm. Nee, das musst du dich auch in die Position bringen. Ne? Und das ist halt lustig, ich sage dann auch den Leuten, sag ich, pass mal auf, wenn ich bei dem und dem bin,
bin ich anders.
Dann bin ich anders, ja. Dann habe ich keine große Klappe, ja. Weil was will ich denen erzählen?
Genau, ne? Was da will ich der Krümel und die anderen
genau. Kuchen. Genau, und das muss man halt auch verstehen, ja. Und das ist halt das Einzige, was einem tatsächlich im Leben dann im Lernen weiterbringt. Mhm. Ne? Das ist auch zum Beispiel, wenn ich in die USA fahre oder auch nach Japan fahre, dann erzähle ich den Leuten ja nicht,
was du für eine große Nummer in Deutschland bist.
Oder? Ne, ob ich das bin oder nicht, aber ich meine, was soll ich denen erzählen, was sie nicht eh schon wissen? Mhm. Ne? Mhm. So, das heißt, ich bringe mich in die Position, dass die mir was erzählen. Muss ich denen ja nicht irgendwas über mich erzählen. Ne? Ich meine, klar, es gibt irgendwann.
Ist es schon mal umgekehrt vorgekommen, dass du einem Japaner oder einem sehr angesehenen amerikanischen Tätowierer so einen Ratschlag gegeben hast und der dachte so.
Ganz ehrlich gestanden, das ist, inzwischen bewegt sich dann natürlich auch vieles auf Augenhöhe, ja. Ne? Weil die Nummer von wegen jeder Amerikaner ist besser als jeder Europäer oder Deutscher ist ja lange vorbei.
Genau.
Ne? So, das heißt, du hast schon auch umgekehrte Sachen. Ich habe auch schon Leute von denen erlebt, die. Dann postest du irgendwas und dann schreibt dann irgendjemand, den du total bewunderst, sagst du so, ey, die Idee mit dem Flügel, die klaue ich aber bei dir, so, ne, aus Spaß. Mhm. Also du merkst schon, dass da natürlich auch schon mal irgendwann der Punkt kommt, wo halt auch eine, wo das halt auf einer Augenhöhe passiert. Ja. Und dann gibt es natürlich Sachen so, ne, zum Beispiel in meinem Laden, also ich mache halt viele Sachen in meinem Laden, habe ich mir halt sehr gut überlegt. Das heißt, ich habe oft Leute, die sagen so, ah, was machst du denn da? Oh, das mache ich aber bei mir auch. Und dann zack, dann kommst du nach Amerika in deren Laden und dann machen die das auch so, weil die das abgeguckt haben. Ja, ja. Das ist ja cool, ne? Aber es ist natürlich grundsätzlich so, dass ich halt schon in so einem Umgang halt versuche, mich dann so runterzufahren, dass ich dann auch wirklich was lernen kann. Ne?
Ja.
Ne? Und da sind halt viele Freundschaften draus entstanden, die dann halt tatsächlich auch, was ich halt meine, auf Augenhöhe sind, dass man sich da auch ergänzt, ne? Und nicht nur so diese Bittsteller-Nummer hatten. Das war ja, ich meine, das war früher so, und du weißt es auch aus der Musik. Jede Ami-Band war immer geiler als eine deutsche Band. Und irgendwann kommt der Punkt, auf einmal ist die deutsche Band genauso gut und die Leute kapieren es auch und im Endeffekt interessiert sich dann vielleicht auch gar keiner mehr so. Also ich merke das jetzt zum Beispiel so, wenn ich Gasttätowierer habe. Ich habe Gasttätowierer, junge Gasttätowierer aus Deutschland. Die sind schneller voll als jeder amerikanische Gasttätowierer, den ich habe.
Okay, krass.
Ne? Also denn, wenn ich poste, der und der kommt, dann 20 Minuten später ist der Kalender voll. Mhm. Und dann habe ich irgendwelche amerikanischen Gasttätowierer, die kommen und dann brauche ich eine Woche. Also da hat sich verändert. Und das ist natürlich auch gut, finde ich auch gut. Da ist halt einfach, das Level hat sich angehoben. Ne? Früher war einfach alles Tätowieren aus Amerika war einfach besser. Mhm. So, und ist es heute einfach auch nicht mehr. Ne? Ich meine jetzt, ich muss dazu sagen, es gibt natürlich schon auch ein anderes Tätowieren, so Leute wie der Ralf oder der Dieter, die waren auch schon auf einem anderen Level, aber aus meiner Generation.
Ralf Guttermann und Dieter Zahlich.
Genau, die waren natürlich auch schon damals auf demselben Niveau, aber ich rede jetzt mehr von meiner Generation. Und da war natürlich so, da waren wir erstmal alle ein bisschen drunter und das hat sich aber auch angehoben. Und das, ich habe das Verständnis des Kunden, der Kunden und der Sammler ist auch anders. Ne? Mhm. Also das ist ja auch gut, ne? Ist ja auch schön.
Ich war ja einmal bei dir im Laden, habe ich gesehen, wie du einen Kunden irgendwie einen Termin vorbereitet hast und ich war sehr, sehr erstaunt, wie schnell dir das von der Hand ging. Wie wird man da so schnell im Zeichnen, im Begreifen von Komposition und so weiter? Ist das wirklich, hast du Talent oder hast du dir das drauf geschafft? Hast du dir das hart erarbeitet?
Ey, ich sag mal so, ne, ich weiß, ich kann es, ich, ob ich Talent habe oder nicht, kann ich nicht sagen. Ne? Das ist, also da habe ich mir nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Also ich habe schon immer gezeichnet. Ja, okay. Ne, ich finde aber, das ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir auch einfach erarbeitet. Ne? Ich habe halt viel gezeichnet. Ich habe viel tätowiert. Also ich habe eine Zeit lang wirklich von morgens 8 bis abends um 8 tätowiert. Mhm. 5 bis 6 Tage die Woche. Dann lernst du halt auch tätowieren. Ne? Die Leute sagen immer, ja, du bist unheimlich schnell. Das tue ich ja nicht, weil ich mich beeile, sondern weil ich einfach kann, blöd gesagt. Ne? Also ich kann einfach schnell tätowieren, weil ich einfach so viel gemacht habe. Ich habe wahrscheinlich so viel tätowiert wie andere Leute in 35 Jahren nicht. Ne? Und das auch mit dem Zeichnen so. Ne? Ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass der Stil, den ich mache, das ist ja so ein bisschen dieses dynamische mit San Francisco-Zeug. Das hat natürlich auch immer so ein bisschen sowas Looses, also sowas Freies, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel so richtig diese super tightes, modernes Traditional machst, dieses super tight, wo alles so, das ist ja auch zum Beispiel viel, viel, mein Tätowieren ist halt, ne? Das ist,
gröber.
Ich sag,
gröber.
Ja, gröber, im Amerikanischen würde man sagen loose, ja, der Ausdruck, ne? Ja, so, ja. Also das heißt, es ist alles so ein bisschen, also im Endeffekt ist es ja so die Schule von Ed Hardy, ne? Wo man halt vom Prinzip her, du ziehst nicht so eine langsame Linie beim Zeichnen, sondern du ziehst die so schnell. Und das gibt dem Ganzen natürlich die Dynamik und so einen Look, also sowas wie Tim Lehigh und so Leute halt, ne? Richtig. Das funktioniert halt tatsächlich nicht, wenn du langsam zeichnest. Ne? Das sieht komisch aus. Ja, ne? Das lebt halt davon. Genau. Ne? Du musst die Dynamik einfangen und dann nachher kannst du dich mit den Details beschäftigen. Ja. Und das habe ich dann halt irgendwann gemerkt. Das passt halt auch zu mir. Das ist halt das, was ich eben meinte. Es passt halt zu mir als Person. Mhm. Also es ist halt, ich habe versucht, anders zu zeichnen und es hat gar nicht funktioniert. Das bin nicht ich. Mhm. Ne? Und im Endeffekt in dem Moment, wo du realisierst, was du bist und wie du es machst, und dann sagst, okay, ich wehre mich nicht mehr dagegen, was ich bin, sondern ich arbeite nur daran, dass das, was ich tue, besser wird. Und dann ist platzt der Knoten und dann geht es nur noch geradeaus. Ne?
Ich glaube, das unterschätzen auch total viele Leute, so die Wechselwirkung zwischen einer Art der Tätowierung und du als Typ selbst.
Ja, total.
Also ich habe mal so einen 2 Meter, so einen Brecher gesehen und der hatte so einen Neo-Traditional-Arm mit irgendwie Katzen und ganz vielen Perlenketten und so. Der sah aus wie ich in Pumps so, ne?
Ja,
das passt ja einfach nicht. Ne?
Und das sind viele Sachen, die halt, ne? Auch so, aber du musst halt auch zum Beispiel so, man hat ja auch so seine Persönlichkeit und sowas. Und wie gesagt, so mit dem Tätowieren, ne? So, ich mag halt dieses Tätowieren und so. Und das hat mich dann halt auch, ich zeichne so, wie das Tätowieren aussieht, ne? Also das ist halt auch so, und du hast dann halt auch deine Vorstellung davon, was dann halt so, wie so eine Tätowierung aussieht. Du hast dann auch schnell deinen Sinn für Komposition, das alles so. Also ich sag mal so, ich kann dir nicht sagen, ob ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache das jetzt, ich zeichne so lange, dass ich dir nicht sagen kann, ob ich besonders talentiert bin. Aber auf jeden Fall habe ich mir das halt so erarbeitet. Und
wenn du mal im Urlaub bist und mal eine Woche oder zwei gar nicht tätowierst, vermisst du diesen Gemütszustand? Weil ich stelle mir das, meditativ ist ein großes Wort, weißt du, aber du bist einfach 2-3 Stunden oder 4 Stunden komplett fokussiert. Du bist, gibt's ja auch viele reden von so in so einem Tunnel, du bist nur darauf konzentriert. Vermisst du das Gefühl oder hast du auch mal Angst, dass dir das eines Tages vielleicht mal abhanden kommt, wenn du das, weiß ich nicht, hast auf einmal Rücken oder so und du kannst irgendwann nicht mehr tätowieren. Was macht dieser Gedanke mit dir?
Ich sag mal so, also ich tatsächlich, wenn ich in Urlaub, das ist ja für mich so, es gibt ja so Menschen, die machen ihr Ding, tätowieren und dann gehen sie surfen oder die gehen dies oder klettern oder das oder jenes. Ich habe das ja irgendwie
nicht,
weil ich ja so schrecklich nerdy bin, was Tätowieren angeht. Das heißt, ich tätowiere und dann fahre ich weg und hänge 2 Wochen lang in Tattoo-Läden in Amerika rum.
Ich hörte davon.
Ne, so, und das ist halt so ein bisschen das Problem ist, ich habe natürlich, Tätowieren ist halt hat für mich so viele Ebenen. Ne? Du hast einmal das Tätowieren selber, dann hast du aber auch das Malen zum Beispiel. Mhm. Das ist wie für mich, wie Urlaub ist.
Ja.
Dann hast du aber auch einfach dieses ganze Ding, also Lernen im Sinne von Geschichte und Auffassen.
Dann
hast du aber auch Socializen natürlich auch. Dann hast du, ob das dann Sachen sind, erforschen sind, Bücher rausbringen, Tattoo-Conventions machen. Mhm. Das heißt, für mich hat Tätowieren unheimlich viele Ebenen.
Ja, ja.
Und wenn ich irgendeine Ebene mich dann nervt, dann kann ich einfach auf eine andere Ebene gehen. Ne? Ich habe mal blöd gesagt, was dem einen halt Skifahren ist, das ist mir dann mich mit alten Tätowierungen unterhalten und irgendwas lernen über Tätowieren 1970, ne, sag ich jetzt mal. Also das ist so, ne, also deshalb ist das halt immer so cool, ne, wenn ich mal nicht Bock auf Tätowieren habe oder wenn mich das mal gerade stresst, dann kann ich halt immer auf so eine andere Ebene gehen und dadurch verliert das Tätowieren halt für mich auch nie an Reiz. Ich meine, selber Tätowieren finde ich super, ich liebe Tätowieren. Mhm. Ich habe aber auch super gern Feierabend. Ne?
Okay.
Also ich, so wenn Leute sagen, ich könnte den ganzen Tag und die ganze Nacht tätowieren, denke ich mir so, nee, Alter.
Ja, aber ich meine, so, du machst seit fast 30 Jahren. Ne?
Ich würde jetzt gern auf mein Sofa gehen. Ne? Ich finde das, wobei ich eine Sache sage, also malen, das ist halt wie Tätowieren ohne Blut, mhm, ne, und ohne Kunden. Das ist, malen ist halt nochmal, leider Gottes halt so, da noch, das ist inzwischen halt der größte Spaß für mich. Ne? Weil ich kann A machen, was ich will.
Genau.
Ne, ich habe keine Vorgabe, mhm, und ich mache es für mich alleine.
Es,
ne,
ist meistens abends.
Ja.
Und abends ist man sowieso immer ein bisschen anders, ja, drauf, es, ne, ist dunkel draußen, es ist ruhig.
Ich sitze halt in der vierten Etage über meinem Laden, ne, ja, ich, und meinem kleinen Turm, wie manche sagen.
Da gehst du nicht zufällig in die dritte, wie bei mir gerade, als du angekommen bist, wo, ah, du, nee, bei den Nachbarn unten warst. Und ich höre, oh, im, ey, Haus
mein,
nur
Alter,
zur Tür, Oliver? Oliver?
Aber ich denke nur gerade so, als ich reinkam, dachte ich nur so, oh, Gummistiefel von dem Kind. Ich wusste gar nicht, dass der Oliver Kinder hat.
Tätowierer und Zahlen. Vierter Stock. Er landet im dritten.
Nee, also, das, was lustig war, die Tür war ja auf.
Ach so, ja, ja,
ich,
okay,
bin einfach,
ja,
hochgelaufen, bin in, ja, die erste Tür, die offen war, reingelaufen. Ne? Oh. Aber ich meine, gut, der hat ja gut reagiert. Also ich, ja, weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber ich dachte schon so, oh, der Oliver hat Kinder.
Ja,
wusste ich gar nicht.
Und ein Mitbewohner irgendwie, der 2 Meter groß ist.
Das war lustig, ja, sehr lustig. Ich meine, es gab keine Handgreiflichkeiten, ich bin nicht verjagt worden, alles gut.
Nein, also.
Ah, das war lustig.
Manchmal muss man die Waffe ja auch nutzen.
Aber ich meine, ist halt auch lustig, als die Tür einfach offen
voll
stand.
Voll, also das war wie abgesprochen, ja. Hattest du schon mal sowas, hattest du schon mal keinen Bock auf Tätowieren, wo du gesagt hast, so, boah, Alter, jetzt geht's mir gerade richtig auf den Sack, oder was macht man dann?
Also sag mal so, ich, auf jeden Fall habe ich das schon gehabt, ne? Das kann ja verschiedene Gründe haben. Ne? Es kann sein, dass es, dass die Dynamik zwischen dir und deinem Kunden schrecklich ist, dass du eine Tätowierung machen musst, die du für eine schlechte Tätowierung hältst oder nicht so eine tolle Tätowierung hältst. Das Gute ist, dass ich inzwischen einfach durch meine Arbeitsweise, wie ich mich, also, ne, ich habe irgendwann halt meine komplette Art und Weise zu arbeiten geändert, wie ich meine Termine mache und so. Und ich muss sagen, dass ich halt unglaublich geile Kunden habe. Ich habe, mhm, super Kunden. Und ich habe, ich sag mal, viel, was mich runtergezogen hat, aussortiert. Jetzt nicht an Kunden aussortiert, also so, ne? So ich, aber ich habe halt früher mich einfach unheimlich stressen lassen. Mhm. Von meinen,
weil du auch
Kunden
alles machen wolltest und alles
gemacht. Ja, weil ich halt auch immer dachte, ich müsste allen alles, genau, recht machen. Ne? Ja. Das ist ein großes, das ist immer, ey, das, ich habe halt dieses Pflichtbewusstseinsding in mir drin, mhm, und habe halt immer gedacht, ich muss immer allen alles recht machen. Mhm. Und als ich irgendwann begriffen habe, dass ich mich damit kaputt mache und alles geändert habe, danach war es halt echt ein Traum. Ne? Und das Lustige ist, dadurch hat sich natürlich dann auch direkt mein Tätowieren nochmal wieder verbessert. Und ich habe halt jetzt einfach eine unfassbar gute Kundschaft. Ne? Also ich finde, also ich habe total angenehme Kunden, die oft einfach auch super. Also ich meine, klar, es gibt ja auch schon mal einen Tag, wo du einfach keinen Bock auf Tätowieren hast, weil du auch einfach vielleicht mal deine Ruhe bräuchtest, mhm, oder sowas. Ne? Aber das Gute ist, ich sag mal, dafür bin ich dann einfach zu sehr Profi. Ne? Also ich habe in den schlimmsten Zeiten meines Lebens, wo es mir echt nicht gut ging und ich echt Probleme hatte, habe ich trotzdem teilweise Tätowierungen gemacht, die ich dann heute noch für ein paar der besten Tätowierungen halte. Also ja, da würde ich gar keinen Zusammenhang sehen. Ne? Das, mhm, kenne ich auch von anderen Tätowierern. Ich kenne ein paar Tätowierer, die echt kein großes Glück in ihrem Leben hatten und trotzdem Tätowierungen.
Ja, weil es vielleicht das Ding ist.
Kannst halt rauszoomen, ne?
Ja, ja, genau.
Du,
ja,
kannst dich halt total, du gehst halt, du tätowierst und dann ist alles wieder in Ordnung. Ne? Also ich glaube manchmal, es gibt sicherlich Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, also wo das Tätowieren mir tatsächlich dann über den Tag geholfen hat, ne? Weil du musst dich dann darauf konzentrieren und dann, mhm, bist du, genau, passiert es auch, ne?
Und steigerst dich dann nicht in so negativen Gedanken rein, mit denen, ja, du sonst den ganzen Tag schwanger gehen würdest. Ja?
Ich merke manchmal, dass es mir manchmal schwerfällt, dass ich manchmal so schwerfällt, sozusagen in diesen Trott am Tag zu kommen. Aber wenn ich einmal drin bin, dann, mhm, bin ich halt, dann, das funktioniert halt, ne? Da bin ich wie eine Maschine, ne? Das macht also gar keinen, das, nee, also, wie gesagt, ich habe super gern Feierabend, ich habe auch super gern Ferien und super freue mich auch jedes Mal, wenn ich frei habe. Ne? Also, es ist nicht so, als ob ich so total nur tätowieren, ne? Aber dann tätowiere ich mich.
Ich glaube, aber für viele Außenstehende kommt das, ja, fast so rüber. Ich habe gestern mit dem Olaf von To Die For aus Düsseldorf kurz gesprochen und der meinte, Carlos, Olaf habe ich gerade gesagt, ne? Carlos. Carlos, verzeih mir das bitte, ich gebe das trotzdem weiter. Ich hoffe, du kriegst mit dem Andreas keinen Ärger deswegen. Der meinte, ach, der Andreas, weil ich ihm erzählt habe, ich so, ey, der hat doch bestimmt mit der Convention jetzt total viel zu tun und so, jetzt in 2-3 Wochen und sowas. Und dann habe ich dem Carlos erzählt, so, ey, ich habe den Andreas am Mittwoch angerufen und 3 Tage später, also jetzt heute, jetzt ist Samstag, jetzt sitzt du hier. Und dann meinte der Carlos nur so, ach, der Andreas, der braucht das, der ist wie so ein alter Turnschuh. Wenn er nur im Regal steht, dann gibt er an und die Nähte gehen auf.
Ja, super. Das ist genau das.
Er hat's genailed.
Ja. Ey, aber ich muss gerade sagen, ich bin, bin halt sehr getrieben und das hat auch einfach, ich muss beschäftigt sein. Wenn ich nicht beschäftigt bin, geht's mir nicht gut. Ne? Also,
aber was,
ich bin halt vom Prinzip her kein besonders fröhlicher Mensch. Ne? Also, ich habe schon eine sehr dunkle Seite an mir und umso mehr ich tue, umso besser geht's mir.
Das, okay, ne, du channelst also, das quasi.
Ne, also das ist halt einfach mein Antrieb. Und,
das heißt, wenn du zu Hause rumsitzen würdest und hättest nichts zu tun, da ziehen dann die grauen Wolken auf, richtig, und du denkst so, fuck, Alter, was soll das alles?
Also ich sag mal so, blöd gesagt, ich meine jetzt nicht, dass ich ein hochdepressiver Mensch bin, aber ich habe halt so Phasen, wo es mir nicht gut geht, wo ich halt wirklich auch echt sehr negative Gedanken habe. Jetzt in den letzten Monaten mit dem neuen Buch, was ich mache und der Convention und der Ausstellung, kein einziger negativer Gedanke. Nur krass. Bam, 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 bam.
Krass.
Und das ist halt, wenn man einmal so negative, oder wie nennt man es so, Verstimmungen hat und dann kapiert, was einen dann tatsächlich. Und
wie du das handeln kannst am besten.
Wie du das handeln kannst, ne? Und das ist, die Leute denken immer so, warum macht er das immer? Warum macht er so viel? Ne? Ja. Ganz ehrlich, ich brauch's einfach.
Ja, okay. Bei den meisten wäre es, glaube ich, umgekehrt. Die können wahrscheinlich nicht schlafen, weil sie denken so, Alter, was kann auf der Convention alles schiefgehen? Was kann mit dem Buch alles schiefgehen? Und bei dir ist es andersrum, ne?
Also mein Kompagnon, mit dem ich die Convention mache, der Michael Perisch, der sagt immer so, er versteht gar nicht, wie ich immer so ruhig bleiben kann. Aber das ist halt auch ein Punkt. Ich bin halt, keine Ahnung, ich habe da so ein, also ich bin total, wie soll ich sagen, so total
fokussiert,
auf Spannung.
Ja.
Ne? Aber ich werde nie
aber unruhig ausfallen.
So. Ich, ne, so, ja. Ich bin so, wie soll ich sagen, immer auf der Pirsch oder so, ne? Aber keine Ahnung, aber ich brauche das halt einfach. Das ist für mich halt mein, das ist
so nach
halt
dem Motto, wer alles mitkriegt, muss nicht selber senden, so. Vielleicht so, ja. Jetzt sind wir schon bei der Aachen Convention, findet dieses Jahr 2019 zum vierten Mal schon statt, ja. Gibt es so Momente auf der Convention, klar, du hast viel zu tun, bist Ansprechpartner für alles, machst das auch gerne. Gibt es so Momente während des Wochenendes, wo du dich einfach mal so 2 Minuten in die Ecke stellst, einfach so ins Rund guckst und denkst so, geil. Also kannst du das genießen eigentlich?
Ich genieße es tatsächlich nachher, ne?
Weil der Kopf zu viel ist, zu voll
ist. Das Problem ist halt, so bis die Veranstaltung vorbei ist, denkst du ja immer, dass irgendwas schief gehen könnte. Ne? Ja. Das heißt, du bist halt immer on alert, ne? Du bist halt immer so. Wobei ich das auch sehr, ich kann das halt schon auch genießen, ne? Man ist halt einfach, ich finde da keine Ruhe, ich kann mich da jetzt nicht in so einen Liegestuhl setzen und da 2 Stunden einfach chillen, das könnte ich nicht, ich muss schon dann rumlaufen, ich muss gucken. Lustigerweise, ich kriege ja immer von unserer Fotografin, der Anna Gala, kriege ich ja immer ein paar Tage später halt so die ganzen Convention-Fotos. Und dann gehe ich die Fotos durch und das ist manchmal so dieser Moment, wo ich dann, die hat halt ein super Auge für Momente, das heißt, die macht echt coole Bilder. Und
dann Situation,
guck, klicke ich so durch und dann sehe ich erst manche Sachen, die da passiert sind. Ne? Ich
und mit wem
so,
du auch gesprochen hast kurz.
Ja, ja, und dann siehst du, ach guck mal, der hat sich von dem tätowieren lassen und guck mal und da stehen die zusammen, die kannten sich vorher noch nicht. Ne, weil ich mag ja an der Convention, dass da viele Menschen zusammenkommen und viele Connections entstehen so und dann siehst du das und das ist halt das, was mich halt total kickt, ne? Und ich sehe da auch manchmal so und dann siehst du halt, die Leute unterhalten sich, die kannten sich vorher nicht, zwei Monate später liest du dann bei Instagram, ich mache da und da einen Guestspot und dann siehst du das und dann siehst du so diese Verbindungen, die da entstehen, ne? Und überhaupt dieses Ganze, das ist halt das, was mich daran so kickt, ne?
Was ich auch toll finde, also was ich persönlich zum Beispiel letztes Jahr erlebt habe, Mick war da, einer meiner absoluten Tattoo-Götter. Ich meine, muss ich dir nicht erzählen, du hast eine ganze riesen Rippe von Mick. Damals aus Zürich, jetzt aus Außerhoden oder wie das heißt da, Rehtobel in der Schweiz.
Rehtobel.
Genau. Und Weißt du, der ist ja auch menschenscheu. Den siehst du nicht, der hat keine Website und nichts, sondern steht da rum und wir kommen ins Gespräch. Und 3 Stunden später habe ich den noch nach Pulheim gefahren zum Kumpel. Und der hat mir irgendwie eine Stunde lang besoffen in der Karre irgendwie von Kat Von D erzählt. Und sie ihn immer Uncle Meek genannt hat und so, weißt du? Und du denkst nur so, Alter, wie sehr auf Augenhöhe ist diese Veranstaltung? Es ist einfach
aber das
toll.
Ist halt das, was ich meine. Hammer. Ne?
Oder dann dieses Foto, ich glaube, das hattest du gepostet bei Instagram, so Betreffer war sinngemäß. Wer mich kennt, weiß, wie viel mir das bedeutet. Und das war Hanky Panky, du, Mick, wer war da noch auf dem Foto?
Vielleicht Anke noch oder so.
Ne? So, und denkst so, ja.
Ja, das ist halt das Lustige ist, ich wusste ja nicht, dass er kommt und ich saß gerade, weil ich lasse mir eigentlich immer auf der Convention von dem Barber irgendwie den Bart stutzen und die Haare schneiden, weil ich dann mal 10 Minuten sitzen kann. Und dann sitze ich da und auf einmal kommt so ein Gesicht ins Bild vor mir und es ist dann Mick und ich gucke den nur an. Ich sage, was machst du denn hier? Der so, ja, ich habe gehört, das ist schön hier. Und das hat mich so hart geflasht, dass der kommt. Ja. Und dann habe ich natürlich auch mit dem darüber gesprochen. Das war halt lustig, weil er hat dann halt so ein bisschen erzählt, wie er drauf gekommen ist und alles. Und ich fand es lustig, weil man denkt, der sitzt da auf dem Berg und kriegt nichts mit, aber der kriegt alles mit. Der weiß viel mehr, als man denkt.
Ja,
ne?
Ja.
Hammer. Toll. Und er steht dann da und es ist halt für mich natürlich, das ist das größte Kompliment, was ich hätte haben können, ne? So, dass der halt kommt. Weil er halt gesehen hat, okay, ich meine, klar, der hat Freunde in Köln, das heißt, es ist für den halt auch so. Ja. Aber der kommt halt jedes Jahr wieder und der kommt jetzt auch wieder.
Genau. Ne?
Weil der einfach Spaß dran hat und das merkt. Und das hat mich halt tatsächlich unglaublich stolz gemacht. Und ich glaube, gerade bei so einer Person wie Mick ist es halt einfach, wenn man sich mit Tätowieren, wenn man sich so ein bisschen damit, dann weiß man, das ist halt so der, das ist so der, wie soll ich sagen, so der Geheimtipp vom Geheimtipp, Tipp, ne, so alle kennen
Philipp Blö. Ich finde, es gibt noch einen, der noch eine Stufe mehr ist, Mike Roper.
Ja, ja, gut, ja, aber der wird nicht kommen.
Nee, nee.
Aber was ich meine ist zum Beispiel so, alle kennen Philipp Blö und dann gibt es halt die Leute, die kennen Mick, ne, so das, was ich meine, ne, ist nicht, dass der eine besser ist als der andere, aber der, es gibt halt diesen, es gibt halt den kennen alle und dann gibt es den Mick und den kennen die gewissen Leute. Ne? So, und das ist halt zum Beispiel das, was mich kickt und dann steht er da. Ich fand es auch total lustig, ich bin dann nachher rumgelaufen und der Brian Bruno aus den USA, das ist ja auch so der Geheimtipp der Veranstaltung, eigentlich immer der,
wie viel Power haben seine
der
Sachen,
meinte nur so, hey Andreas, und dann bin ich hier rübergegangen, ich so, ja, und also wir sind halt auch ein Jahr befreundet, er meinte so, ich muss mit dir reden, ich so, oh, was ist los?
Sounds meinte serious.
So, dann meinte er nur so, du musst mir gleich mal erklären, wie sich das anfühlt, wenn Mick auf deine Convention kommt. Und das hat mich halt total, weil der hat es halt genau kapiert. Ne? Und es war halt auch so, wo ich dachte so, na super, ne? Das ist halt, weil die konnten es auch alle gar nicht glauben, dass der da auf einmal stand. Ne? Und das ist natürlich, das sind natürlich immer so Sachen, die zusammenkommen. Ne? Ich meine, der ist natürlich super gut mit dem Dan Zinnes befreundet. Dan Zinnes hat dem wahrscheinlich auch viel Gutes erzählt. Mhm. Und jetzt kommt er ja auch, jetzt kommt er auch wieder, ne? Und das ist halt auch so eine Sache, die mich halt total flasht, ne?
Und das Schöne am Mick fand ich, ich habe ja auch von Berufswegen, ich habe hunderte Musikinterviews gemacht mit zig Leuten und so und ich fand immer die besonders spannend oder da habe ich meinen Hut vorgezogen, wie zum Beispiel so ein Dave Grohl von den Foo Fighters. Weißt du, so einer der größten fucking Rockstars der Welt und total down to earth. Also so, der hat mich gefragt, was ich gerade für Bands höre. So. Und dann habe ich den ein Jahr später wieder getroffen und meinte so, Alter, die Band ist mega geil. Und da konnte der sich noch dran erinnern. Weißt du, so Leute, und ich habe mich auch mit Mick unterhalten. Wir standen da schon eine halbe Stunde und ich dachte so, Alter, jeder will mit dir reden, jeder kennt dich. Weißt du, du denkst so, der will doch bestimmt weiter oder so. So ist der nicht, der tickt so nicht. Ne?
Dem ist es ja auch egal. Dem ist es ja vom Prinzip auch egal, mit wem er redet, solange es interessant ist.
Ja,
ne?
Genau.
Dem ist es halt. Aber das ist zum Beispiel dasselbe bei Markus Pacheco, ne? Der Markus Pacheco ist genauso. Ne, der ist ein bisschen dieses nicht, die sind ja nicht abgehoben, also so abgehoben, sie sind so ein bisschen raus, aber dadurch halt im Endeffekt wieder viel mehr, also da die reden mit, ne, der Markus Pacheco wird auch mit dir reden, dann wäre dem total egal, ob du ein berühmter Tätowierer bist oder ob du Anstreicher bist. Wenn das Gespräch gut ist, ist das Gespräch gut.
Genau.
Ne? Und das ist halt auch am Mix, und das ist, ne, ich meine, das sind halt Leute, die, das ist eine andere Liga einfach an.
Ja.
Ne? Also ich habe den Mick danach auch nochmal besucht und das war auch einfach toll. Ne?
War kurz danach. Da warst du mit dem Brian Bruno, glaube ich, ne?
Ja.
Du, Brian Bruno und?
Der Toshi, mein Freund aus Japan.
Ja, genau. Ja, ja.
Also Brian Bruno und seine Frau und seine Kinder. Mhm. Ja, das war halt so. Ich habe die letzten Jahre immer mal wieder nach der Convention mit Leuten dann, weil es immer ganz gut ist, dann sich nochmal zu verpissen, dann bin ich halt immer mit irgendwelchen Leuten dienstags halt losgefahren für ein paar Tage. Beim ersten Mal war ich mit Scott Sylvia und Jeff Rasher in der Schweiz. Da waren wir im Giga-Museum und so. Mhm. Das ist immer cool, ist nett so. Ne? Baust du Montag noch ab und dann setzt du dich dienstags ins Auto und fährst irgendwo hin. Ist dann ganz gut, um den Kopf mal leer zu kriegen. Und dann kommst du zurück und dann kannst du das alles verdauen.
Ja,
so,
sortieren, ne? Und ja.
Nee, aber die Veranstaltung ist, das ist für mich halt auch genau dieses Ding, was ich natürlich immer mehr erhofft habe, dass es wird. Und es ist halt auch genauso geworden. Ne? Dieses Zusammenkommen. Der Jeff Rasher hat es mal sehr schön gesagt. Der meinte so, ich kenne zwar nicht jeden Tätowierer auf der Convention, aber ich weiß, wenn der Andreas die eingeladen hat, dann müssen die cool sein.
Passt das, ja.
Und das finde ich halt auch ein sehr Kompliment. So, und du merkst es auch in der Stimmung so. Ich finde die Stimmung sehr kollegial, ne? Weil auf anderen Conventions du bist, da sind andere Tätowierer und du weißt, du hast mit denen nichts zu tun. Mhm. Ne? Gerade heutzutage so. Da ja, sind dann halt so die Leute, die machen die Art von Tätowierung. Und
der Olaf meinte so, früher haben alle Musik gemacht und heute ist so, der eine spielt Jazz, der andere spielt Hardcore. Es hat nichts mehr gemein.
Ja, und du hast halt Leute, wenn du jetzt zum Beispiel so Realistik-Leute nimmst, ne, diese Farbrealistik-Leute, du hast mit diesen Menschen nichts gemeinsam.
Aber du hast alle, auch ein, zwei in Aachen dabei.
Ja, ja, nur gut, klar. Ja, ja. Aber was ich meine, so.
Man spricht jetzt eine andere Sprache, ja.
Das ist so, du gehst auf eine Convention, da sind 10 Grüppchen an verschiedenen Tätowierern. Ne? Ja, ja. Das war, was ich eben meinte, auch mit den Läden. Früher sahen alle Tattoo-Läden gleich aus. Heute gehst du bei dem einen rein, der macht Traditional, dann sieht der Laden so aus. Dann gehst du in den einen rein, der macht Realistisch, in den Laden. Also das Tätowieren hat sich so aufgespalten. So ein bisschen wie früher Punkrock oder Hardcore.
Genau.
Früher gab es Hardcore und jetzt auf einmal gibt es dann den Beatdown-Hardcore, dann gibt es den Moshcore und so. Ja. Und das Szenen, die dann teilweise noch nicht mal mehr Überschneidungen haben. Ne? Das ist
krass, ne?
Und das ist, ich weiß nicht, ob das normal so ist, auf jeden Fall ist im Tätowieren inzwischen auch so. Und das ist natürlich das Schöne bei der Aachen Convention ist, das ist halt einfach irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es trotzdem halt funktioniert. Alle sind nett zueinander. Und du hast auch nicht diese Grüppchenbildung, komischerweise. Ne? Die Leute sind schon sehr, ne? Ich kriege das ja immer mit, weil so ein paar Wochen vor der Convention schreiben dich dann alle an, sagen, kann ich mit dem neben dem sitzen, kann ich neben dem sitzen. Und das ist teilweise echt lustig, weil das geht so richtig, also du hast dann immer mal so, ja, kann ich neben dem, ein Jahr später will der dann aber neben dem. Und dann siehst du richtig, wie so alles, wie sich alle so kennenlernen und dann das halt alles irgendwie zu so einer Gemeinschaft noch mehr wird, als es eh schon ist. Ne? Ja. Naja, aber das macht mich sehr, sehr glücklich, ne?
Ich schmeiß einfach mal ein Wort in die Runde und du machst einfach mal was damit. Das Wort heißt Instagram.
Ja, Instagram, ne? Also ich bin kein großer Freund von Sachen verteufeln. Also ich finde ja, das ist ein Tool, das ist ein Werkzeug, was man benutzt. Und es gibt ja Leute, die immer diese Werkzeuge wie Facebook oder Instagram halt verteufeln, weil die was Negatives bei denen auslösen. Ne? Das tut es bei mir halt gar nicht. Für mich ist das Spaß. Ne? Ich finde es eine super Möglichkeit, alles zu promoten, was ich tue. Aber ich ziehe mir den Schuh nicht an. Wenn es nicht funktioniert, dann denke ich da keine Sekunde drüber nach. Ne? Also ich ziehe das Positive raus. Mhm. Wenn irgendwas cool ist für mich bei Instagram, dann finde ich das geil. Und wenn es nicht so, ne? Es gibt ja Leute, die zermürben da dran, wenn die für irgendein Tattoo, was sie posten, nicht genug Likes bekommen. Da denken die Tage drüber nach. Bei mir ist es so, ist mir egal. So, also ich denke da gar nicht drüber nach. Ich allerdings natürlich irgendwas poste und ich kriege auf einmal unglaublich viel Kommentare und auch von Kollegen und so und man kriegt dann so, dann freue ich mich. Aber wenn es nicht so ist, dann ist mir auch egal. Also das ist so, ich habe viele Sachen, die andere Leute bei Instagram stören, die habe ich halt einfach komplett ausgeblendet. Ne? Deshalb ist das für mich, ich habe da Spaß. Ich finde es super. Ich kann mir Sachen angucken. Ich kann Einflüsse, ich meine, klar, es gibt auch schon mal Sachen, die einen ärgern, natürlich. Aber
worauf ich hinaus will, was mir aufgefallen ist, dass es richtig gute Tätowierer gibt, die schon echt lange dabei sind und die haben A, wenig Follower und die haben auch B, heutzutage extrem wenig zu tun.
Ja.
Ich will jetzt keine Namen nennen und da denke ich so, das kann doch nicht sein. Die Leute müssen doch sehen, dass das richtig, richtig gute Arbeiten sind. Warum hat der Typ kaum was zu tun? Das gibt's doch gar nicht.
Ja, das ist, das. Ich sag mal so, das hat aber, glaube ich, das ist nicht, ich würde es nicht auf Ich würde es nicht auf Instagram schieben. Instagram ist da ja nur sozusagen der Bote, ne? So, also ich glaube, das hat natürlich auch was mit dem, also Tätowieren ist, früher war es so, du bist halt ein Tätowierer und so länger du das machst, wirst du besser. Ja. Und irgendwann, also dann, ne, wenn du jetzt mal in den Laden gehst und da sind 5 Tätowierer, dann wollte man sich früher von dem mit der meisten Erfahrung tätowieren lassen. Heute wollen die Leute sich von dem tätowieren lassen, der dieselbe Musik hört.
Okay.
Ne, also ein 25-Jähriger. Ein
Gesamtpaket sein.
25-Jähriger möchte sich von einem 28-Jährigen tätowieren lassen, nicht von einem 50-Jährigen.
Ja, ja.
Ja? Mhm. Klar, wenn der 25-Jährige ein totaler Tattoo-Nerd ist und sagt so, ey, der Typ, der da 50 ist, der ist, keine Ahnung, irgendwie besonders bekannt, von dem möchte ich ein Tattoo haben, weil der ist so. Aber das Ding ist, das ist halt anders geworden und dadurch ist natürlich auch, blöd gesagt, das Tätowieren manchmal so ein bisschen unfair geworden.
Mhm. Ne? Ja, das meine ich.
Also,
warum gehen alle zu dem, der jemanden kopiert, wo jeder weiß, wer
das
natürlich.
Original ist? Ey, ohne Scherz. Es gibt 1000 Beispiele, ne? So, wo das.
Ich glaube,
so
du hattest
ist,
mir
ne?
auch schon mal was erzählt von irgendwelchen Amerikanern, die mal Vorbilder von dir waren oder immer noch sind, wo du meintest so, ey, die haben noch nicht mal Kohle für ein Flugticket, um hier rüberzukommen.
Ja, natürlich. Ne? Ey, das ist das beste Beispiel, ne? Also ich meine, in der Vorbereitung der Convention kriege ich halt immer relativ viele E-Mails. Von Leuten, die sagen, ja, ich hätte gern bei dem und dem Termin. Ich sage so, ey, das ist nicht unsere Aufgabe. Mhm. Ne, musst du die Leute selber anschreiben und so. Und es gibt halt immer die Hitliste von den Leuten, die sozusagen, wo die Leute Termine haben wollen.
Ja.
Ne? Und es sind nicht die Scott Silvias und die Jeff Raziers dieser Welt, sondern es sind halt die jungen Typen, die hot sind. Ne? Ja, das sind die hotten Typen.
Ja.
Ne? Und dann ist es halt auch so, dann habe ich auch schon mal so Kunden, dann sagen die so, ja, ich hätte gern von dem und dem was. Ich sage, ey, weißt du was?
Geh doch zu dem.
Geh doch mal, lass dir doch mal ein Ding von Scott Silvia machen, weil der Scott Silvia ist der Typ,
von dem alle anderen
von schauen. Dem, ja, der, ja. den du so geil findest, sich immer tätowieren lässt. Alter. Mhm. Von dem kannst du dir ein Tattoo machen lassen, von dem der Typ, den du so geil findest, sein Backpiece hat. Ne? Ja. So sowas halt. Ne?
Das war ist früher für mich auch immer so eine Faustformel, so von welchem Tätowierer lassen sich andere Tätowierer, die schon gut sind, tätowieren und da kam halt auch immer der Hennes auf.
Ja, ja, richtig.
Ne? Der Dirk Reuter hatte was vom Hennes, der Ilja hatte was vom Hennes. Die so, klar, Hennes. Ne?
Ja, ja. Ja. Und das ist halt so eine Sache natürlich, das ist halt leider einfach so ein bisschen dieses Ding, diese Ungerechtigkeit. Aber das ist halt wahrscheinlich in der Musik auch so. Ne? Du hast so die Bands, die keiner kennt, die aber alle Musiker hören die.
Ja, ja.
Und ne, so die spielen in einem kleinen Club vor 300 Leuten, wovon die Hälfte Musiker sind. Ja. Und die Bands, die kopieren, die spielen in den 3000er Hallen. Ne?
Ja.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Ungerechtigkeit der Welt. Ne? Da kann man nichts machen. Aber ich würde es, glaube ich, mein Instagram ist natürlich immer ein böses Werkzeug, um das zu kanalisieren, weil du natürlich so, du hast dann 80.000 Follower gegen 15.000 Follower. Mhm. Und natürlich dieses Instagram-Ding unter jungen Leuten natürlich das Ganze noch mehr aufbauscht. Ne? Mhm. Aber ich glaube, das hat auch viel einfach so mit diesem Wechsel im Tätowieren zu tun. Ne?
Würdest du heute, im Jahr 2019, wenn du heute 18, 19, 20 Jahre alt wärst, würdest du nochmal tätowieren? Ich
glaube nicht.
Weil es ist zu präsent und es ist einfach, es, was ich letztens zum Olaf mal gesagt habe, ich habe Olaf gefragt, ich sage, also Olaf von True Love aus Düsseldorf, ich sag, du siehst dauernd tätowierte Unterarme oder noch freizügigere Stellen oder was auch immer. Er sagt so, ja, klar. Und ich so, ja, worauf ich hinaus will, wie oft drehst du dich mal um und guckst nochmal? Und er so, nur ein von 10 Mal so ungefähr. Ja, klar. Weil, und das checke ich halt auch nicht so ganz, ey, du hast mega viele hammergute Tätowierer mittlerweile. Aber ich drehe mich ganz selten um auf der Straße, wenn einer was auf den Unterarm hat. Meistens ist es so schwarz-grau, ein Fußballerarm, sage ich immer. Ja. Ne? Ist halt,
also du darfst nicht vergessen, Tätowieren ist halt, war früher ja allein schon die Tatsache des Tätowiertseins, war ja schon eine Ansage.
Ja.
Ne? Und das ist es halt einfach nicht mehr. Ne? Es ist halt einfach, ich meine, es ist gut, weil das halt gut für die Tätowierten ist, weil man einfach auch nicht mehr diskriminiert wird, was auch immer. Aber im Endeffekt hat man es ja auch früher darauf angelegt. Ne? Also ich fand, also ich fand es schon geil, dass man mit Tätowieren eine Ansage an die Welt macht. Das hatte alles immer seine Vor- und Nachteile, ne? So, ich meine, klar, jetzt bin ich auch froh, dass ich werde bald 15, jetzt bin ich natürlich auch froh, dass ich nicht jedes Mal wegen meinen Tätowierungen aus dem Restaurant geworfen werde. Ich bin damals mit Markus Pacheco in Mönchengladbach bei einem Italiener, ist mir ein Zettel zugesteckt worden, bitte verlassen Sie das Lokal.
Krass, das war Mitte 90er?
96 war das,
krass.
So.
Markus Pacheco war damals am Hals tätowiert?
Ja, der hatte Hals und Hände. Nee, okay. Ich hatte das noch nicht, aber der hatte Hals und Hände tätowiert. Ne? Mhm. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, dass es jetzt so ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, noch so, da kommt der Tätowierer, ah, guck mal hier, ne, kriegen sie einen extra guten Tisch und so. Also, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber
fühlt
wenn man
sich
mal
aber
ehrlich,
auch irgendwie ein bisschen befremdlich an, oder?
Ja, es ist befremdlich, aber es ist halt tatsächlich so, es lässt sich ja eh nicht zurückdrehen. Das heißt, man kann ja nur sagen, ja, das war halt schon, ne? Also diese Piratennummer ist halt einfach vorbei. Ja. Du bist halt nicht mehr der Pirat, ne? Deshalb frage ich mich halt auch, ob ich heute noch mal Tätowierer werde, wenn ich jetzt tätowiere. Also weil es mich halt auch vielleicht gar nicht mehr so reizen würde, weil es halt auch nicht wirklich... Ja. Ne, also wie ich mit 18, 19 war, ich wollte alles nicht machen, was die anderen machen. Ne? Ich meine, unter all meinen Punker-Kumpels, ich habe dann irgendwann aufgehört zu trinken, das war halt einfach schon so, selbst bei unter denen wollte ich schon nicht immer so sein. Ne? Mhm. Ich kam dann auf einmal an mit Turnschuhen und einer Glatze und habe halt Hardcore gehört und die waren alles noch Punker. Mhm. Und dann wollte ich keinen Alkohol mehr trinken und so. Also selbst da wollte ich ja noch dagegen sein. Mhm. Und dann stelle ich mir halt heute vor, wenn ich jetzt jung wäre, würde ich denken so, Alter, nee, Tätowierung, ne? Keine Ahnung, man weiß es nicht, ne?
Ich stelle jetzt mal eine hypothetische Scheißfrage. Wenn du nicht Tätowierer geworden wärst, was würdest du heute machen? Ich meine, ich kann mir das null vorstellen bei dir, weil du bist für mich so das Sinnbild des Tätowierers.
Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ne? Ich meine, dazu muss ich sagen, ich habe früher eine Menge Jobs gemacht, ne? Alle möglichen Jobs. Und ich habe immer meine Jobs gut gemacht. Ja. Also ich habe immer versucht, ich habe gedacht, die bezahlen mich dafür, also mache ich es vernünftig.
Genau.
Von daher weiß ich es nicht, weil ich habe, glaube ich...
Du hattest es ja eben auch schon erwähnt, dieser Begriff Pflichterfüllung.
Ja, genau. Ja. Deshalb, ich weiß es nicht. Ne? Wenn ich jetzt heute überlegen würde, was ich gerne machen würde, ich habe schon mal überlegt, ich hätte gerne ein Restaurant. Aber nur gut, ich meine, du wirst
ja nicht... was du ja augenscheinlich kannst, ist, du hast einen Shop, du machst eine Convention, organisieren auch.
Ja.
Oder gibst du das teilweise ab?
Ich habe eine sehr, sehr gute Shop-Managerin, die Silke. Okay.
Du hast den Herrn Perrich.
Herr Perrich, der halt auch sehr gut daran. Es ist so eine Sache, ich bin sehr gut daran, Ideen zu haben.
Okay.
Ne, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Buchführung und die ganze Geschichte machen müsste.
Da ist Kreativität kein gern gesehener Gast.
Da würde ich raus. Ne? Also die Silke ist zum Beispiel bei allen Sachen, ich mache immer diejenige, die das dann alles so, ne? Also ich habe so eine Idee.
Deine Shop-Managerin.
Ja, genau. Mhm. Ich habe eine Idee und renne los und die ist dann so diejenige, die das Ganze dann.
Andreas, zieh dir erstmal eine Hose an.
Ja, ne, so noch nicht mal, aber so, die macht halt diese ganze administrative Sachen. Also ich habe halt so Ideen, ich kann halt gut, die kann super organisieren. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob ich Sachen nicht organisieren kann. Also jetzt zum Beispiel diese Hardy-Use-Ausstellung, die habe ich wirklich zu 99% selber gemacht. Weil,
ganz kurz, die Idee ist, es gibt dieses legendäre Motiv von Ed Hardy, wo der eine Rose mit einem Pantherkopf mit Krallen,
ist halt so,
gekreuzt hat. Und genau. Deine Aufgabenstellung war an Tätowierer, das zu interpretieren.
Ja, also die Idee kam halt, ich habe irgendwann so ein Ding gezeichnet und dann habe ich mir irgendwie gedacht, so, boah, Alter, wir sind doch alle hier die Hardy-Jugend.
Wir sind die Hardy-Jugend,
Weil wir eigentlich alle irgendwie, ne, also Tätowieren ist so, also gerade das Tätowieren, was ich mag, ist einfach so 80% Ed Hardy, ne, und auch wir sind so beeinflusst davon, der hat so viele Sachen ins Tätowieren gebracht, selbst Sachen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass er es getan hat. Und diese Morph-Geschichte, was mich ja im Ende interessiert überhaupt, ist, wie Dinge ins Tätowieren kommen. Mhm. Also wie die Ikonografie des Tätowierens sich erweitert hat. Und es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel der kriechende Panther, der ist aus dem Kinderbuch von 1934.
Ah, okay.
So. Den hat irgendein Tätowierer abgezeichnet. Wir wissen aber nicht, wer. Der ist ins Tätowieren gekommen und vor 1934 gab es diesen Panther nicht.
Aber kannst du dir vorstellen, warum? Weil derjenige Tätowierer
der hat seiner Tochter so eine Geschichte vorgelesen und gedacht, Alter, das male ich jetzt mal morgen auf den Flash. Und so sind ja fast alles, also viele klassische Motive sind abgezeichnet von irgendwelchen, ich meine, in 30ern, 40ern, 50ern war es ja fast alles, Werbung waren ja fast immer Illustrationen. Das waren ja fast nie Fotos oder nie. Und die haben einfach ganz viel, da waren ganz viele Sachen. Viele Darstellungen sind alle aus der Werbung oder sowas. Ne?
Ja, okay.
Und das hat mich halt, finde ich, reizvoll. Und der Gedanke, ne, so das Problem war immer so, das ist oft so weit zurück, dass du es halt nicht nachvollziehen kannst. Mhm. Und dieser Pantomorph-Mesh-Up mit der Rose, das ist halt auch inzwischen ein fester Bestandteil der Ikonografie. Wie viele Leute machen es? Ne? Ich meine, du siehst so Dinger ständig auf Instagram. Aber das Ding ist von 1991, das Bild. Und ich fand es halt spannend, weil ich dachte, ey, 1991 ist ja nicht lange her, ne? Also ist schon, aber irgendwie auch nicht. Und ich habe halt gedacht, boah, geil, das ist eigentlich, hier können wir sehen, wir können sehen von 1991 bis heute, wie das halt einfach ein Ding geworden ist, wo manche Leute, die es vielleicht sogar selber machen, tätowieren, gar nicht wissen, wo es herkommt. Aber es ist halt da. Und lustigerweise.
Von Instagram kommt das.
Genau, das kommt von Pinterest. Und lustigerweise hat ja Mike Malone neben Ed Hardy gesessen, als er das gemalt hat und nachher gesagt so, ey, du musst auf jeden Fall gucken, dass du die Credits dafür bekommst, weil die Idee wird dir jeder
klauen. Das wird richtig groß, ja.
Ne, so. Und das ist ja dann nochmal cooler, weil man halt schon mit der Ansage so, ne. Und das war halt so meine Idee, ne, weil ich mir denke so, dann kann man mal so ein bisschen zeigen, kann man halt Leute zusammenbringen, um das neu zu interpretieren, aber auch an dieser Sache zeigen, wie diese Ikonografie entsteht.
Ne? Hast du da Response von Ed Hardy selbst zubekommen?
Ja, ja, klar, total. Der hat das Vorwort für den Katalog geschrieben, alles, ja, ja, ja.
Cool. Nee, was hast du denn vorweg angefragt? Du willst das machen? Ist es okay? Oder?
Ich habe den ja immer wieder getroffen. Der weiß ja auch, dass ich viele Originale von ihm habe. Das heißt, wir hatten schon immer so ein, ich sag mal so, man quatscht und er ist eigentlich immer sehr super, super nett zu mir gewesen. Und weil ja auch ich hier auch befreundet bin mit Leuten, die bei ihm arbeiten. Also es war schon immer ein sehr, sehr netter Austausch. Aber natürlich, blöd gesagt, das ist so halt wie ein Katholik, der mit Jesus redet.
Ja,
du hast halt, das ist so, ne, das ist so, du bist halt starstruck, du stehst da und bist total ehrfürchtig. Und dann habe ich den halt irgendwann mit dieser Idee, den habe ich ihm geschrieben, wir hatten wegen was anderem geschrieben und dann habe ich ihm die Idee mal so beiläufig erzählt und er fand die Idee halt super. Er war direkt total Feuer und Flamme. Fand es total spannend. Dann war ich auch mal mit dem in San Francisco halt frühstücken und wir haben halt drüber gesprochen, weil der natürlich auch ein bisschen mehr wissen wollte und so. Und der war, da steht da, war da 100% hinter und der unterstützt das auch. Wie gesagt, der hat mir gerade ein Vorwort geschrieben für den Katalog.
Cool.
Nee, der findet das super. Ne? Der findet das auch richtig cool, die Idee. Der ist ja sehr akademisch, ne, sag ich jetzt mal. Und der versteht natürlich auch gerade auch meinen Ansatz, der versteht das natürlich auch und der kapiert natürlich auch, der versteht, worum es da geht und was mich daran halt so fasziniert hat. Das ist auch alles mit dem abgesprochen, weil ich natürlich auch nicht wollte, dass der nachher sagt, so, ne, ich habe auch mit dem Titel, habe ihm das auch erklärt, wie ich es meine und der fand es auch super, also der war da sehr, das ist eine runde Sache, ne? Also der hat da keine, ich habe eben auch alles immer, alle Texte, alles immer vorher geschickt und mir von ihm absegnen lassen, ne, dass er mit den Sachen auch so einverstanden ist. Ne.
Ich habe Ed Hardy einmal in London getroffen bei einer Ausstellung Time, hieß die. Die hat die Claudia de Sabe, glaube ich, kuratiert.
Kann sein, ja.
Und wie gesagt, ich habe schon sehr viel bekanntere Leute getroffen. Ich habe nie mit irgendwem ein Foto gemacht, was auch immer. Ed Hardy habe ich ein Foto gemacht. Und, ey, meinte er, also, und er war total nett und meinte so, ja, wo kommst du denn her und so? Ich so, aus Köln. Ah, say hello to Dieter und Anke.
Ja, ja.
Und immer das Erste, was kam. Und ich so, ja, ne? Wenn ich sie sehe, gebe ich es weiter. Und ein netter, sehr netter Herr.
Also ich muss auch sagen, ich bin sehr fasziniert. Es ist ja oft so, wenn man seine Helden kennenlernt, wie zum Beispiel in der Musik oder so, ist ja manchmal nicht so geil, weil man immer denkt, oh, alles klar, hätte ich sie mal besser nicht kennengelernt. Wobei ich bei Ed Hardy sagen muss, dass es echt sehr, sehr cool ist. Und wie gesagt, das war halt sehr, sehr toll. Der hat sich halt auch immer, ne, Studioführung bei ihm, Studio und alles. Also super, ne? Also richtig toll. Und
der Trevor, sein Assistent, der war auch schon, glaube ich, auf der ersten Aachen-Convention.
Ja, genau. Wir hatten ja auf der ersten Aachen-Convention schon eine Ed Hardy-Ausstellung.
Genau, richtig. Ne? Ja.
Diese Drawings for Tattoos. Und ich glaube, dadurch hat er auch, ne, weil ich habe das halt einfach versucht, möglichst gut abzuwickeln. Also im Sinne halt auch von professionell abzuwickeln. Und das hat den, glaube ich, auch sehr. Also ich weiß das von Trevor, dass das halt ihm sehr gut gefallen hat und vor allen Dingen, dass er auch also gemerkt hat, dass ich die Dinge vernünftig mache.
Ja. Hätte man all das einem Andreas Köhn 1995 gesagt, wie hätte er da wohl darauf reagiert?
Ach, ich habe ja gar, also ich glaube, da passieren ganz viele Sachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie passieren. Weil ich auch gar nicht, weil ich es auch gar nicht
manche so, Dinge darf man, glaube ich, auch nicht zu sehr wollen.
Nee, das ist, ich will es ja lustigerweise auch gar nicht. Ne? Ja. Das sind auch ganz oft so, also ich glaube auch, dass wenn man es zu sehr will und zu sehr darauf fokussiert, dass das halt auch unangenehm ist. Ne? Voll, also ich glaube, dass du gewisse Sachen...
Das merken solche Leute ja auch ganz schnell.
Richtig. Ne? Also ich glaube, was ich eins gelernt habe, ist, den Leuten einfach nicht auf den Sack zu gehen. Ne? Mhm. Und habe einfach gemerkt, dass ich damit besser fahre, als wenn ich den Leuten immer an den Hals springe. Ne? Weiß ich nicht. Ey, das sind so viele Sachen in meinem Leben passiert, wo ich nicht gedacht hätte, dass die jemals so passieren. Also ich meine, es fing damit an, dass ich dann irgendwann einfach... als ich das erste Mal ein Ed Hardy-Original gekauft habe, ein Bild von ihm, da hätte ich gedacht, dass ich jemals nur in die Nähe von so einem Ding komme. Und dann habe ich so ein Ding in der Hand und denke nur so, oh, da geht sie. Ne, so. Und dann ist natürlich.
Wo bist du denn auf das Bild oder über das Bild gestolpert?
Das hat tatsächlich, Ralf Ostermöller, der Osti, bei mir arbeitet, der Osti, der hatte das irgendwie, da gab es halt irgendwie von irgendeiner Galerie Track 16. In Long Beach, die halt eine Zeit lang Ed Hardy vertreten hatten, die hatten dann Sachen zu verkaufen. Dann hat der Osti das halt sozusagen abgewickelt und dann hatte ich mein erstes und dann bin ich irgendwann, waren wir in Long Beach, dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, haben sie eigentlich noch Ed Hardy Sachen? Und dann meinten die so, ja. Und dann kamen die mit einem riesen Tisch raus, voll,
oh,
so,
Mann.
Der voll war mit Originalen. Und so ging das halt immer weiter. Ne? Und wenn du dann natürlich anfängst zu sammeln, ne, dann wird das halt immer mehr. Inzwischen habe ich halt eine Riesensammlung an Tattoo, also historischen Sachen, aber halt auch an modernen Sachen. Ne? Also ich sammle auch Originale von jetzigen Tätowierern, Contemporary-Sachen, aber halt auch altes Zeug. Ne? Also ob das jetzt Cobb Coleman oder Sailor Jerry sind, so Sachen ich habe Maschinen von den 30ern bis heute. Und Flash und sowas alles, ne? Und das entwickelt sich ja dann alles. Und dann kommt halt immer dieser Moment, wo du dann was in der Hand hältst und sagst, boah, Alter, ich habe nicht gedacht, dass ich jemals sowas in der Hand halte. Mhm. Und dann hast du es, ne? Und das ist genauso wie du triffst auf einmal jemanden und redest mit jemanden, ne?
Und es ist richtig.
Es ist halt cool, ne? Weil es ist halt, so, du hast es, ich habe es halt nie fokussiert, genau. Ne? So, ich habe es nie so, ne? Also, das hat jetzt nichts mit Tätowieren zu tun, aber eine meiner Lieblingsband aus der Hardcore-Zeit ist Judge aus New York. Tolle Band, geile Texte, ne, weil die halt wahnsinnig tiefsinnige Texte hatten in ihrer Spätphase.
Und du hast, ach ja, stimmt.
Ja, und dann kommt dieser Moment, wo du dann halt in Berlin, ich bin in Berlin bei meinem Kumpel, der organisiert ein Konzert mit denen zum 25. Jubiläum seines Plattenladens.
Genau.
Dann kommst du mit denen ins Gespräch, zwei von denen kannte ich schon.
Ach, Andreas, du bist auch Sänger.
Und dann geht es hin und her und dann so kommt irgendwann der Schlagzeuger und sagt, sag mal, du fährst auch morgen nach Essen, kannst du nicht unseren Sänger mitnehmen?
Mike Judge.
Der natürlich eins meiner großen Idole war meiner Jugend.
Ja.
Kannst du nicht mitnehmen, weil uns im Auto ist so voll und der braucht ein bisschen Ruhe. Ich sage, klar, kann ich machen.
Ja.
Sitze ich 6 Stunden mit meinem Idol im Auto.
Ja.
Dann redet über Musik, über alles und es passt halt. Du denkst, Alter, der ist ja genauso, wie du es dir immer vorgestellt hast. Dann redest du über Musik, dann erklärst du dem so, ja, der und der Song, das war mein Lieblingssong und dann habt ihr den gecovert und ich habe nur gedacht, das ist die beste Band der Welt. Und dann hin und her und am nächsten Abend dann, oder an dem Abend holt er dich auf die Bühne und du singst den Song mit denen und das passiert dann mehrere Male, ne, so. Und das ist halt auch so eine Sache, das ist halt irrsinnig und total utopisch.
Ich sag immer, im Film hätte keiner gelacht.
Genau.
Weil es viel zu drüber ist, du kannst es dir eigentlich nicht ausdenken.
Ja. Und das ist halt so eine Sache, so es passiert halt und du hast es ja nicht fokussiert. Ich bin ja nicht hingelaufen und habe gesagt, übrigens, ey, ich kann das Lied singen. Ja? So, ne? Also das habe ich ja nicht gemacht, sondern es ist halt einfach passiert.
Genau.
Weil halt Dinge irgendwie klicken und so und das ist halt geil. Ne? Ja. Das ist halt das, was ich, und da gibt es in meinem Leben tatsächlich eine Menge komische Momente, ne? Wenn da dann einfach so, ne?
Ja, das ist cool. Leben passiert, ne? Sagt man.
Ja.
Ich hatte gerade einen super Anknüpfpunkt und dachte mir so, boah, die Überleitung ist der Hammer, aber ich habe den verpasst, deshalb müssen wir dahin nochmal zurück. Wir haben gerade vor, weiß nicht, ist auch schon wieder 10 Minuten her wahrscheinlich, über die Akzeptanz von Tätowierungen und wie sehr das im Alltag angekommen ist und so weiter und so fort. Es gibt noch ein Land auf dieser Welt, das dir auch nicht ganz unvertraut ist, wo Tätowieren, glaube ich, immer oder Tätowierungen immer noch den Status haben, wahrscheinlich wie bei uns 1980, nämlich Japan.
Ja.
Der konkrete Bezug zu Japan ist, du sitzt, glaube ich, in den letzten Zügen eines Buches in deinem eigenen Verlag, Kön Publishing. Das Buch ist über Horikyu, einem japanischen Tätowierer. Der ist wie alt? 70?
Ja, 70, glaube ich, ja.
wie zur Hölle kommt man mit so einem, du sprichst kein Japanisch, du bist eine Langnase und ich glaube in Japan noch viel entscheidender, du trinkst noch nicht mal.
Ja, das tatsächlich.
Das ist echt die Riesenwürde,
das hätte es fast versauen können.
Ja, das glaube ich, ja.
Es ist halt so, ich habe, bin irgendwann mit Olaf Lobe.
Olaf Trulaf, Düsseldorf, ja.
Und sind wir nach Japan gefahren, da haben wir meinen Freund Will Lolly getroffen und mit denen sind wir dann halt durch Japan. Und da haben wir einen sehr guten Freund vom Will Lolly kennengelernt, und zwar den Bunshin Horitoshi, ja, japanischen traditionellen Tätowierer. Der ist Ende 30 und der gehört zur Rikyo-Familie. Und der so als kleiner Entertainment hat der uns dann halt seinen Meister, sind wir dahin und dann haben wir den kennengelernt. Und ich fand den Typen halt mega. Der sieht halt aus wie ein Filmstar. Der ist halt ein
Anzug.
Ja, nee, aber der ist einfach so eine, der hat so eine Aura, ja, wie selten Menschen die haben. Ne?
Okay.
Der hat eine Wahnsinnsaura und den fand ich so cool. Und beim zweiten Mal, als ich in Japan war, habe ich vorher den Toshi gefragt, ob ich, hey, meinst du, ich kann mich von dem tätowieren lassen? Dann hat er den Termin klar gemacht, habe ich mich tätowieren lassen. Und dann ging es immer weiter, dass man einfach sich, ne, so. Und als ich und dann die
Toshi auch immer dabei zum Übersetzen,
genau,
und sowas.
Und ja, der
spricht der ein Wort Englisch?
Der Toshi?
Nee, der Alte.
So ein paar Sachen.
Okay,
also der kann dir zumindest, einen Kommentar schreiben oder so.
Ah ja.
Aber dann halt kam ja die Aachen Convention und dann kamen halt 5 von den Japanern oder 6 sogar. Ne, die kamen, ne?
Fühlt man sich den noch mal extra verpflichtet, weil du weißt, nicht so dolles Englisch, kompletter Kulturclash?
Also man muss sagen, der Toshi reist unheimlich viel. Also der Toshi reist durch die ganze Welt. Okay. Der reist so viel. Also der, ich würde fast sagen, dass der mehr unterwegs ist im Tätowieren, als ich es bin. Mhm. Der ist natürlich immer so ein bisschen der Reiseleiter. Der übernimmt das alles. Aber der hat ja die ganzen Japaner. Und dann habe ich, also das war halt so genau wie mit der Rest, mit der Convention. Ist immer so, ich habe gedacht, ich fange mal klein an und auf einmal hatte ich dann 5 Japaner, die da Tebori tätowieren, von einer Familie, von einer super traditionellen japanischen Tätowierfamilie sitzen. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht. Und dann kam halt der Horikio mit, also der würde halt mitkommen. Ne?
Der Großmeister.
Und das hat mich natürlich total geflasht. Ne? Ich meine, das ist ja nicht so, als ob der auf jeder Convention arbeitet, ganz im Gegenteil. Und dann kam halt so eine, ich sag mal, so eine Verbindung. Wie gesagt, man redet nicht miteinander, so nur übersetzen, aber es ist halt trotzdem, ich sag mal, blöd gesagt, so ein, ich meine, gut, dass ich Respekt vor dem habe, ist klar, aber dass der Respekt vor mir hat, ist ja nicht unbedingt klar. Aber hat er dann halt anscheinend gewonnen. Und ich habe irgendwann so einem Toshi gesagt, boah, ich würde total gerne ein Buch über den machen, weil ich den so cool finde. Also ich meine jetzt wirklich cool. Ich finde den richtig, das ist der coolste Dude der Welt. Der ist richtig cool. Und da habe ich gedacht, boah, ich möchte gerne ein Buch über den machen, weil ich das halt so gespürt habe, was der für eine Aura hat, ne?
Ganz kurz, ich kenne das selber. Ich habe mal Sachen im Ausland gedreht, wo auch viel irgendwie in Brasilien, wo viel über einen Dolmetscher geht. Ich finde es relativ schwierig, dann Menschen trotzdem nahe zu kommen, wenn immer übersetzt werden muss. Mhm. Aber war das auch ein Hindernis bei euch oder hast du den Typ anders irgendwie gelesen?
Ey, ich hab den einfach, das ist halt, ich meine, der redet ja noch nicht mal viel. aber der ist halt so
das,
eine,
was er redet,
der, ist
verstehst
halt, der
du
hat
nicht,
eine
ja.
Aura, die halt unglaublich ja.
okay.
ist. Der hat eine ja. Aura, der ist wie so ein, der ist larger than, also ich meine, ja. das Lustige, wenn du das Buch siehst, die Anna Agala, wieder unsere Fotografin, die hat ein wahnsinniges Gespür für Menschen und für Momente. Die hat von dem Fotos gemacht für das Buch. Das ist teilweise echt, das ist wie, dass du denkst, dass du guckst dir Bilder von einem Filmstar an. Der Typ ist halt, der sieht cool aus, der ist ein gut aussehender Mann für seine 70. Mhm. Der hat eine Aura und das habe ich halt alles irgendwie gespürt. Ne? Und ich meine auch so, ich habe natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, wie der so ist. Mhm. Auch mit seinen Leuten. Das hat halt auch so eine wahnsinnige, das hat auch so ein wahnsinnig dazu, also so eine Aura. Ne? Der ist halt cool. Der ist halt nicht so ein grumpy old man, der alle zusammenscheißt wie andere alte japanische Tätowierer, sondern der ist so ein, der hat so eine Gnade. Das ist unglaublich. Und das halt alles hat mir dann so ein, da habe ich halt einfach Bock drauf bekommen. Weil bei mir ist das mit den Büchern so, ich, das hat nichts, ich will jetzt nicht, oh, ich gehe jetzt zu einem hin und mache ein Buch mit dem, sondern es muss eine persönliche, ich muss halt sagen, so, ey, das ist mir, bedeutet mir was. Mhm. Und das hat mir bei dem was bedeutet, genau wie bei Markus. Und
wie hast du das dann an ihn herangetragen?
Ich habe dann dem Toshi gesagt, kannst du ihn bitte fragen, ich würde gerne ein Buch mit machen. Dann hat es erstmal kam es nichts mehr. Und irgendwann wurde mir dann, ich weiß gar nicht, ob das ein Jahr später war, wurde mir dann gesagt, ja, also er würde es machen. Mhm. Ne? Und dann kam aber auch noch eine Situation, dass jemand anders ein Buch machen wollte. Das ist mir dann, gesagt worden.
Aber kein Europäer oder?
Doch, auch.
Oh, krass.
Aber dann habe ich gesagt, pass mal auf, derjenige, der hat mehr Erfahrung damit, mit japanischen Tätowierbüchern. Ich ziehe mich da aus der Nummer raus, weil ich würde einfach sagen, ich überlasse demjenigen das Feld, weil es geht ja hier darum, dass wir das bestmögliche Produkt bekommen. Und dann wurde mir einfach nur gesagt, nein. Es gibt kein Buch außer mit dir.
Krass.
Also es war halt, es ging nicht darum, dass ein Buch gemacht wird, sondern es ging darum, dass der das Buch mit mir macht. Und das ist natürlich das ein wahnsinniges Kompliment für mich. Natürlich auch die schwerste Bürde, ne, weil du das heißt, merkst ja dann auf einmal, worum es geht. Ne?
Ja, ja.
Ne, also es ist so.
Wie oft wart ihr dann da, um zu fotografieren?
Also wir sind
dann natürlich auch Archivmaterial, alte Sachen von ihm.
Und also ich war einmal da, ich meine, ich bin jedes Jahr in Japan, ein oder zweimal. Wir hatten einmal ein Shooting, das war auch mit der Anna, die hat halt Kunden von ihm fotografiert und dann halt auch Fotos von ihm gemacht. Also wir haben in verschiedenen Anlässen Fotos beim Arbeiten, dann beim Essen gehen, also so verschiedene Anlässe, wo Fotos gemacht worden sind. Und ich habe in der Zeit, habe ich halt bei ihm dann sein ganzes Fotoalbum gescannt. Mhm. Also ich habe dann, nehme dann meinen Laptop mit, kaufe mir dann einen Scanner und scanne dann den ganzen Tag Bilder im Hotel. Das war bei Markus genauso. Ne?
Okay.
Und das ist dann halt so. Und dann der ganze Prozess, ne? Also das war beim Markus viel, viel schwieriger, weil der keine Bilder hatte.
Ihr musstet dann noch Kunden suchen, glaube ich. Ich habe ja die Aufrufe gesehen, so wir suchen Leute,
das
die.
War total Wahnsinn.
Brainfuck,
das war.
Ne?
Es war auch anders, als ich mir vorgestellt habe, das Buch. Es ist gut, aber es ist halt anders. Und beim Horikio war es halt viel, viel einfacher.
Okay.
Der hat einfach mal ein Fotoalbum, wo dir schwindelig wird, ne? Die Bilder mit den Kunden waren natürlich auch geil, wenn man dann so ein paar Close-Ups bekommt und natürlich auch gut fotografierte Bilder hat, ne, weil viele von den Sachen aus den 80ern, das sind wie Fotos halt, Tattoo-Fotos aus den 80ern aussehen, ne, so alles halb scharf und so. Super, aber das ist halt alles, es geht ja auch um so einen geschichtlichen Kontext, es ist ja nicht, geht ja nicht um gute Fotografie, sondern es geht ja auch um Geschichte beschreiben, ne.
Ja.
Ich lass mal drauf, ich muss aber ganz schnell pinkeln. Ich bin eine Minute wieder da. Wir sind aber, ich glaube,
wir sind schon drüber, ne? Ja, du musst ja auch los, ne?
Ich dachte, die steht hier schon und geht mir auf den Sack. Die ist aber anscheinend noch mit dem Hund weg. Wahrscheinlich kommt die jetzt hier im Moment. ich setze jetzt einfach nochmal an. Ich frage ganz hart nochmal zu Horikio nach.
Weil da schneide ich dann jetzt das Stück
raus.
Und wie läuft dann die Kommunikation ab? Also bindet ihr den in den Prozess ein? Schickt ihr dem die Fotos, die ihr gemacht habt und er muss die abnicken?
Also
oder?
Es ist halt so, wir haben es alles gemacht. Der ist tatsächlich extrem entspannt.
Ja.
Also der ist sehr, sehr entspannt. Was ich auch denke, dass es auch viel damit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das so eine Gelassenheit ist, die dann kommt. Also das ist ja fast schon so eine buddhistische.
Also du hast noch Hoffnung für dich, ja?
Nee, das ist unglaublich. Der ist super entspannt damit. Ne? Und es war halt so, dass meine, Layouterin, die Grafikerin, die Daisy, hat halt das komplette Layout gemacht. Und wir haben es immer mal wieder so ein bisschen mit dem Toshi so abgeglichen. Ne? Ich habe dem immer mal Sachen geschickt, weil der ja so einfach mein Verbindungsmann ist, was er so denkt. war alles immer cool. Und dann sind wir irgendwann einfach für ein paar Tage sind wir nach Japan geflogen, also ich und die Grafikerin, und haben uns halt, wir hatten halt so eine Art Meeting, zwei, drei Tage vor Einschlag, dass er halt, dass wir das Layout durchgehen und er halt seine Änderungen sagt. Ne, wir hatten so zwei bis drei Tage vor Anschlag, das hat 2,5 Stunden gedauert.
Ah, krass.
Nach 2,5 Stunden waren wir dann schon auf dem Weg ins Restaurant.
Wahnsinn.
Der fand das alles super, hat das alles durchgewunken. Mhm. Und selbst bei so Sachen, wo ich zuerst wusste, okay, das sind Sachen, da sollte man vielleicht hier und da was schreiben. Mhm. Aber der hat, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so eine, das wurde halt ein Satz ergänzt, der heißt halt so, dass alle möglichen Fehler in dem Buch, was Sachen angeht, Credits oder sowas, das ist halt einfach aufgrund seines Alters und so. Also der wollte gar keine großen Bemerkungen hier und da haben, also Wahnsinn. Und der meinte halt so, am Ende ist es eh alles nicht so, ne? Also diese Idee von dem großen Bild und nicht dem kleinen Detail, das hat er halt total verstanden. Und es war halt wirklich, wir haben da so gesessen und ich meinte auch nur zu der Desi so, das war, glaube ich, der weiteste Weg für die kürzeste Besprechung, oder? Aber das, selbst das zeigt halt irgendwie diese Art von dem, die ich halt bewundere. Ne? Der fand das alles cool. Also der war super entspannt. Also mit Markus war ganz anders. Ne? Der Markus Pacheco ist dreimal nach Europa gekommen. Wahnsinn. Hat eine Woche mit der Desi am Rechner gesessen, das Layout gestaltet. Mhm. Ne? Mhm. Also das ist so eine, aber das ist halt, das Interessante ist halt jedes Mal anders.
Genau, wie jedes Mal anders.
Nee, aber die Kommunikation war einfach, also es ist, ich schicke es dann immer weiter, dann guck durch, dann gibt es halt die Korrekturen, das ist natürlich, so Korrekturphase ist brutal, ne? Wirklich jeden zweiten Tag kriegst du ein PDF und durchgehen. Hat aber tatsächlich sehr, sehr gut geklappt und auch sehr entspannt, ne? Also wie gesagt, ich glaube, der hat da so diese Vorstellung davon, dass das, ne? Also es geht dann halt darum, dann, ob dann gesagt wird, ja, dann die Outline von dem Ding sind nicht von ihm und er hat nur die Farbe reingemacht. Da habe ich gedacht, dass wir dann überall halt so Bemerkungen hinmachen. Aber da meint er so, das ist nicht wichtig. Mhm. Das ist ja auch so das Ganze.
So eine zen-artige Sichtweise. Ey, mega. Ne?
Ich habe es total, ich habe zuerst gedacht so, ne, so, aber im Endeffekt habe ich nachher kapiert, so, das ist, der hat ja recht. Mhm. Ne, der hat ja recht, dass es dann halt so, ne, am Ende des Tages auch gar nicht so wichtig ist. Ja, und das Buch ist, ich bin mega happy. Also es ist, und auch der ganze
komplett Prozess, fertig, wann kann man es kaufen?
Du kannst bei der Kaiserstadt Tattoo Expo kaufen.
Okay.
Also das, am Montag kommen die Buchdeckel nach Aachen zum, das Logo von der Familie wird in Gold da so reingestanzt oder wie man es nennt. Das kommt am Montag zu der Druckerei nach Aachen, weil die das halt machen, und dann geht es zurück nach Belgien zum Binnen. Mhm.
Wir sind jetzt, glaube ich, bei über 2 Stunden.
Sorry.
Ich könnte echt noch, ich könnte jetzt noch weiter labern. Aber eine letzte Frage vielleicht zu dir als Person. Was kann der Mensch Andreas Köhn gut und was kann er nicht so gut?
Puh. Naja, sag mal so, ne? Was ich gut kann, das finde ich schwierig. Was ich nicht so gut kann, das ich weiß nicht. Ich bin ja ein großer Freund der Weiterentwicklung als Mensch. Das heißt, ich empfinde mich halt als ewige Baustelle. Ne? Ich möchte halt über meine Unzulänglichkeiten und Fehler hinauswachsen. Von daher, keine Ahnung, ich bin manchmal habe zu hohe Erwartungen an andere, aufgrund der Tatsache, dass ich die Erwartungen an mich habe und darum das halt auf andere projiziere, das ist manchmal doof, weil da habe ich noch nicht diese Gelassenheit gefunden, dass ich halt einfach denke, ja, was für mich gilt, muss ja auch nicht für andere gelten. Das ist manchmal so ein bisschen, das ist schwierig, was halt auch tatsächlich so im persönlichen Umgang mit Menschen manchmal schwierig ist. Ne? Ich kann eine ganze Menge Sachen nicht gut, ne? Das ist.
Ja, aber allein der Umstand, dass du das weißt, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Und
ja, na gut, klar. Also, ne, so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich bin auch einfach viel zu sehr daran, ich weiß nicht, so mit dem gut, Sachen gut können, das ist irgendwie nicht so programmiert. Ne? Ich bin halt so programmiert auf was ich nicht kann, ne? So dieses Leistung, Leistung, Leistung. Und Leistung kommt ja nicht dadurch, dass du den ganzen Tag sagst, ey, das kann ich gut, das kann ich gut. Ne? Ich meine, klar, man kann halt sagen, ey, ich bin halt gut da drin, Pläne zu schmieden. Ich bin gut da drin, ne? So, keine Ahnung. Ich kann Leute gut einschätzen, weil ich 10 Jahre an der Tür gestanden habe. Habe ich gutes Menschenkenntnis. Mhm. Aber das sind so grundsätzlich denke ich halt immer so, alles ist immer nur dieses besser werden in allem. Von daher fällt mir das schwer so. Ne? Also ich sehe mich jetzt auch nicht in irgendwas als besonders gut. Ne? Also ich jetzt sage, ich bin ein guter Tätowierer. Ne? Ich denke immer so, ja, ich bin auf dem Weg, ein besserer Tätowierer zu werden. Mhm. Ne? Also ich bin nicht so wahnsinnig von mir überzeugt tatsächlich. Ne? Als Mensch. So. Ich bin halt eher immer, dass ich daran arbeite, was ich nicht kann, dass ich das verbessere. So.
Alles Gute dafür.
Danke, ich versuch's.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.